Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Eine gute Aufzugsfahrt ist ganz schön aufwendig. Mit Steady kannst du diesen Podcast aber finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, den Podcast unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Werde jetzt Supporterin und erhalte exklusiven Zugang zu neuen Folgen. Wenn du das möchtest, wirst du sogar namentlich hier im Podcast erwähnt. Alle Informationen findest du auf im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche an die großzügigen UnterstützerInnen Jutta und Christine. In dieser Folge geht's um Gefühle. Und dafür hätte ich mir keinen besseren Gast vorstellen können als Leon Winscheid. Denn er ist Psychologe und quasi Gefühlsexperte. Warum fühlen wir überhaupt und wozu sind Angst und Wut vielleicht gut? Genau damit beschäftigt er sich in seinen Podcasts und Shows. Wir sprechen darüber, was ein gelungenes Leben ausmacht, über Narzissmus und über meine Erfahrung als Telefonseelsorger. Ich erfahre, warum ihn Body Positivity sauer macht und weshalb er warme Klobrillen nicht mag. Spannend fand ich auch Leons Einblick in die Forschung, warum Triggerwarnungen gar nicht unbedingt sinnvoll sind. Diese Fahrt hat mir so viele gute Gefühle beschert, dass ich euch gar nicht länger warten lassen will. Also, Aufzug dir auf für Leon Winscheid. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich kann es nicht fassen, ich war schon bei ihm und Atze Schröder zu Gast, Leon Winscheid.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier reinkommen darf. Hi.
Schön, dass du da bist. War ein Zufall, dass wir uns hier im Aufzug treffen.
Das passiert. Wie geht es dir? Beziehungsweise, ich muss dich fragen, was ist dein Gefühl heute? Atze und ich fragen uns immer, was unser Gefühl ist, statt wie geht es dir? Weil wie geht es dir so wertend direkt?
Mein Gefühl ist heute, ich bin aufgeregt, ehrlich gesagt, weil wir beide quatschen. Ich bin immer aufgeregt, wenn er vor einer Aufzeichnung. Und dann geht es mir gesundheitlich in den letzten Wochen nicht so gut. Und heute ist der erste Tag, wo ich denke, so okay, jetzt geht aufwärts. Ach. Und das ist immer sehr schön.
Das freut mich.
Wie geht's dir oder was ist dein Gefühl?
Mein Gefühl heute ist, ich gucke auch hier nach Münster raus auf einen sehr düsteren Herbsttag. Ich bin eigentlich gar kein Herbstfan und gestern war es noch so schön mit dem Herbst. Deswegen bin ich heute so ein bisschen herbstlich, jetzt hätte ich fast gesagt im Tief, in so einem Herbstblues. Und ich will direkt dazu sagen, ich wäre jemand, der sich viel mit Emotionen und Gefühlen beschäftigt als Psychologe, dass das für mich aber gar nicht zwingend was Schlechtes ist. Ne? Also ja. Ich finde so, wenn jetzt die düsterere Jahreszeit kommt und die Nächte werden länger und es fehlt einem so ein bisschen das Sonnenlicht, dass es dann Momente gibt, wo man mal niedergeschlagen ist. Und in meinem Fall bin ich jetzt gar nicht niedergeschlagen, sondern vielleicht man sagt, heute ist mal eher nicht so ein Tag, wo man jetzt jauchzend irgendwie in die Pfützen springen will und Kastanienmännchen baut. Dann ist das was, wo ich sage, das ist eher natürlich und das würde dann auch mehr so meiner Person entsprechen.
Das ist das, was du gute Gefühle nennst, oder?
Genau, das ist das, was ich gute Gefühle nennen würde. Also ich beschäftige mich seit 5, 6 Jahren damit, mit den größten Forschenden aus der ganzen Welt zum Thema Emotionen zu sprechen. Habe selber ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt, dich ja auch bei unserem Podcast, aber auch Leute, die traumatische Erlebnisse gemacht haben als Geisel. Ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, die das Konzentrationslager überlebt haben. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die so ganz bewegende Geschichten hatten, dass die sagen, nach einem Unfall habe ich mich wieder so krass zurück ins Leben gekämpft. Also es waren sehr, sehr viele verschiedene Menschen und es ging eigentlich ganz oft um Emotionen und den Umgang damit. Und mittlerweile würde ich für mich so klar sagen, dass auch die negativen Gefühle, das, was sich nicht so schön anfühlt, wie vielleicht so ein düsterer Herbsttag, dass das eine Funktion hat und dass das uns etwas geben kann, nochmal, es fühlt sich zwar nicht gut an, aber es hat eine Funktion. Und das wären für mich gute Gefühle.
Es gibt eine Organisation in Deutschland, die nennt sich Papilio und die gehen in Kindergärten und Grundschulen und bringen Kindern bei, Gefühle zu äußern.
Ach, geil.
Also dann auch mit Metaphern zu arbeiten. Der Drache im Bauch, der, obwohl das Problem gelöst ist, immer noch Feuer speit und so. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass meinen Kindern auch dabei hilft, Worte zu finden für die Gefühle, die ja so mannigfältig sind. Mannigfaltig, also so zahlreich, dass man selbst als Erwachsener, ich zumindest, oft große Herausforderungen damit habe, die überhaupt zu beschreiben. Also, wie fühle ich mich?
Ja, ja, total, total. Und ich glaube auch, durch dieses standardmäßige, du kommst irgendwo hin nach dem Urlaub oder nachdem du, weiß ich nicht, den Tag arbeiten warst, wieder ins Büro oder bei deiner Freundin zu Hause rein und dann ist immer so die Frage, wie geht's? Das wird, wir werden überall gefragt, wo wir ankommen, wie geht's? Und wie geht's will eine Wertung, gut oder schlecht? Und es will eine einfache, direkte Überschrift. Dieses mal innehalten und sich zu fragen, was fühle ich eigentlich wirklich? Und deswegen finde ich diese Frage, auch wenn sie komisch klingt, schöner. Was ist dein Gefühl heute? Die macht mal so eine Tür auf. Und das, was du gerade beschrieben hast mit Papier, das habe ich mir erstens notiert. Und zweitens muss ich direkt an eine Studie aus den USA denken. Ich bin ja sehr, sehr interessiert an Wissenschaftskommunikation und eben Forschung. Da haben die genau das gemacht, was Papilio scheinbar hier in Deutschland macht. Das wusste ich nicht, dass das hier gibt. Die haben in Schulen die Kinder aufgeteilt, zufällig in zwei Gruppen. Also es war eine randomisierte Kontrollstudie. Und da haben die der einen Schulklasse über Wochen hinweg so einen Workshop mit, glaube ich, Gesellschaftsspielen angeboten. Und der anderen Gruppe haben die, es waren 6 Wochen, 10 Minuten pro Woche, also gar nicht viel, neue Gefühlswörter beigebracht. Ne? Also so Wörter, die man vielleicht gar nicht kennt. Es gibt da sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende. Mhm. Und auch nicht nur in der eigenen Sprache, sondern auch in anderen, können wir vielleicht gleich noch darüber reden. Und da kam dann raus, dass diese Kinder, und dann ist ja hier die Arbeit von Papilio bestätigt, nach diesen 6 Wochen sozial kompetenter auftreten und auch in der Schule besser klarkommen. Das fand ich so ganz schön als Bild, was du gerade gesagt hast, dass man so Metaphern wie diesen Drachen, der Feuerspeit, mal kennenlernt, um besser einordnen zu können, was fühle ich denn da? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann damit besser umgehen kann, die ist dann einfach höher.
Genau. Und dass der Drache auch wieder geht oder mal kein Feuerspeit, aber noch da ist. Also, dass es auch für Abstufungen von geben kann. Das fand ich auch sehr interessant. Meine Frau und ich, wir haben uns angewöhnt, uns regelmäßig, wenn wir von der Arbeit kommen, nach Hause zu kommen und zu sagen, wie viel Kapazitäten wir noch haben für den jeweils anderen.
Aha.
Also wie viel Prozent wir sagen, ich habe heute 20% oder 80. Einfach damit die andere Person auch weiß, es hat nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern einfach mit dem ganzen anderen Scheiß, der im Alltag passiert und einem manchmal auch Kräfte rauben kann.
Das mag ich gerne, weil ich oft so den Eindruck habe, wir gehen durch Beziehungen und haben so den Anspruch, jeder muss die Hälfte geben, 50-50, und dann muss das am Ende 100% zusammenbringen.
Ja.
Ja, und das ist ja einfach nicht die Realität. So oft gibt es Momente, wo du merkst, ich kann jetzt nur 20% gerade geben, weil du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt irgendwie vielleicht gerade angeschlagen, krank, es kommt noch irgendwas Berufliches dazu, ich weiß es nicht, vielleicht noch ein bisschen Herbstblues und du merkst, boah, gerade fehlt mir echt die Kraft, noch was für unsere Beziehung zu tun.
Genau.
Und dann zu fragen, was hat denn der andere? Und der andere sagt dann vielleicht manchmal, ey, ich komme gerade auch nur auf, obwohl es mir viel besser geht, auf 40%, und das macht dann halt nur 60, ja, dass man dann weiß, okay, da müssen wir vielleicht in den nächsten Wochen gucken, dass wir wieder Richtung 100 kommen, ne? Oder vielleicht sogar mal drüber.
Genau, genau. Oder dass nicht eine Seite nur leidet, ne? So, und dann kann man das auch ganz gut über die Woche, glaube ich, auch steuern. Und was ich ganz schön finde, ist, dass wir auch inzwischen übergegangen sind, weil wir wohnen zusammen, dass wir dann sagen, okay, ich brauche jetzt mal kurz Me-Time.
Ja.
Auch wenn man im gleichen Raum ist, dass man jetzt nicht die ganze Zeit im Dialog sein muss, sondern einfach auch mal einfach stumpf auf TikTok
ein bisschen ins Rabbit Hole darf und sich irgendwelche schrottigen Memes reinzieht.
Das
beruhigt mich, dass du sowas auch machst. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich so höre und auch wenn man dich so von als Außenstehender beobachtet, hat man das Gefühl, du ruhst so völlig, also du strahlst eine Ruhe aus und so eine Gelassenheit. Das beruhigt mich jetzt, dass auch du sagst, mal Me-Time, irgendwelche TikTok.
Also TikTok ist dieses Doomscrolling ist echt krass.
Ja, ist wirklich krass.
Ich habe 4 Stunden neulich auf TikTok verbracht und habe mich am Ende gefragt, was hast du dir eigentlich davon gemerkt? Und es war nichts.
Ja.
Es ist einfach so ein Gehirndump, den du da reindrückst.
Ja.
Aber eine Frage, ich bin jetzt, hab auch relativ oft Coaching schon gemacht in der Vergangenheit und bin in vielen Austausch-Netzwerkrunden, wo wir alle so Check-ins machen und Check-outs und wie fühlen wir uns und so. Und manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie so Räucherkerzen.
Ja.
Aber manchmal ist es auch wirklich hilfreich und ich merke, dass mir deswegen das so schwerfällt oft, weil ich selber nie gelernt habe, über Gefühle zu sprechen, beziehungsweise nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch zu fühlen.
Ah, okay.
Wie fühle ich richtig? Wie fühle ich, wo ich hin will, was ich brauche? Ich habe manchmal das Gefühl, da haben wir das auch vielleicht in der Schule gar nicht wirklich gelernt. Wir haben schlechte Laune, können es aber nicht begründen.
Mhm.
Wie machst du das? Hast du da eine Strategie?
Ich würde mittlerweile sogar sagen, eine ganze Reihe von Strategien. Die meisten davon kommen eben aus der Forschung, wie das, was ich beschrieben habe, gerade mit den Kindern und dieser Studie zum Beispiel. Ne? Das ist für mich ein Bereich, der ist super spannend. Und das heißt emotionale Granularität. Das klingt jetzt erstmal sperrig, ist aber eigentlich total einfach erklärt. Also wir wissen aus der Emotionsforschung mittlerweile, dass dieses Benennen, was ist und tatsächlich hinfühlen, was ich da so fühle, gar nicht so einfach ist, weil in unserem Alltag viel Stress auf uns einprasselt, weil wir viel zu tun haben, weil ich finde, man auch sich so eine gewisse Taubheit fast antrainiert. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, die Gesellschaft ja auch oft von uns erwartet, du musst funktionieren. Gerade an Männer, die natürlich an vielen Stellen selber dafür verantwortlich sind, ist mein Eindruck, gilt so ein bisschen die Idee, wenn fühlen, das ist für Weicheier, das ist was für Frauen, aber nichts für echte, rationale Machertypen. Und dann wird unterdrückt, es wird weggeschoben und man verlernt tatsächlich dieses, ich fühle mal wirklich hin, was ist so. Und emotionale Granularität wäre jetzt also ein Forschungsfeld, wo man zeigen konnte, wie bei den Kindern, die in der Schulklasse besser lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, dass man sein Gefühl in sein Granulat zerlegen kann. So ist eigentlich das beste Bild. Also stell dir mal vor, du hättest irgendwie so einen Farbton gemischt, zum Beispiel rot, dann könntest du jetzt sagen, jo, der ist rot. Aber ich könnte auch mal hingehen und sagen, komm, ich zerlege den mal in sein Granulat, zerdrösel diesen Farbton und stelle dann plötzlich fest, okay, da sind Anteile von Ocker, von Tizian, von Bordeaux, von Weinrot, von
okay,
hellem Rot
sehr
und
viele
so weiter.
Rotfarben.
Ich kenne viele Rotfarben, weil das ist so eine Metapher eben aus der Forschungsliteratur. Ja. Und das Spannende daran ist, dass ich jetzt diese einfache Überschrift Rot schon viel präziser habe. Und das Gleiche würde halt fürs Fühlen gehen. Ich kann natürlich sagen, wie fühlst du dich? Schlecht. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, was heißt denn dieses Schlecht, woraus setzt sich das zusammen? Ist da ein Groll, den ich seit Tagen mit mir rumtrage, weil mich meine Partnerin schlecht behandelt hat? Habe ich vielleicht obendrauf noch so ein bisschen das Gefühl, ein Hochstapler zu sein und total inkompetent bei der Arbeit aufzutreten? Und ich frage mich die ganze Zeit, wann merken eigentlich die anderen, dass ich in Wirklichkeit nichts kann? Gibt es vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, ich muss immer allen es allen recht machen, ich muss immer allen gefallen? So, und dann kann plötzlich so ein Mix entstehen, wo, wenn ich das dann mal runterbreche und merke, okay, da ist der Anteil an Groll, da ist der Anteil an Hochstaplergefühl und da ist der Anteil an, ich muss People-Pleaser sein, dass ich dann merke, ja, jetzt habe ich doch schon ein viel präziseres Bild von dem, was ich fühle, wie kann ich damit umgehen? Und das wäre für mich tatsächlich so der erste Schritt, raus aus dieser Taubheit, raus aus diesem, das ist übrigens spannend, dass du das mit dem Doomscrolling angesprochen hast. Viele Leute fragen sich, warum mache ich das? Warum kann ich nicht widerstehen, wenn ich das Handy in der Hand habe und dann immer weiter durchscrolle? Es geht oft dabei darum, dass ich negative Gefühle in dem Moment nicht aushalten kann. Also mal mit mir alleine sein, eine Einsamkeit, eine Langeweile auszuhalten, das fällt mir total schwer. Und dann hole ich mir wie so einen Fastfood-Burger kurz das gute Gefühl, den Glückskick, indem ich mir irgendein Katzenmeme reinziehe. Und das ist eben für mich auch ein Teil dieser Taubheit, dass ich glaube, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen einfach gar nicht mehr hinhören, vielleicht auch gar nicht hinhören wollen. Und deswegen Schritt 1, um besser mit seinen Gefühlen umzugehen, wäre für mich tatsächlich so eine Analyse. Und da wäre emotionale Granularität, mal zerlegen, was ist das, was ich da fühle, super. Und ich weiß, das ist am Anfang nicht ganz einfach, ne? Wenn man jetzt jemanden fragt, was ist dein Gefühl heute? Und da kann ich nur einladen, selber kreativ zu werden. Also ich hatte zum Beispiel gestern ein anderes Gefühl, da habe ich in der WG gekocht, ich wohne in einer Fünfer-WG mit 4 Freunden in Münster und ich koche eigentlich nie. Und da hatte ich gekocht. Aber so was ganz Simples, also wie Nudeln mit so, ich war das größte, ich war richtig stolz, weil ich so ein bisschen Zitronenschale reingerieben hatte. Und dabei habe ich mich noch in den Finger geschnitten und da war am Ende mein Stolz quasi Nudelstolz. So, das wäre jetzt für mich so ein Wort gestern als Gefühl gewesen. Also gerne kreativ werden, gerne Sachen kreieren, das wäre so ein erster Schritt, um mit Gefühlen besser umzugehen.
Aber das ist total interessant, weil ganz oft, wenn wir dann so in uns reinhören, dann stoßen wir vielleicht auf ein Gefühl, also ich spreche jetzt mal von mir, dann stoße ich auf ein Gefühl und bin dankbar, dieses Gefühl gefunden zu haben und beziehe dann alles darauf.
Ja.
Dabei ist es vielleicht nur das lauteste Gefühl, das stärkste Gefühl, aber nicht das ursächliche Gefühl.
Das wäre sowas wie, du bist total wütend und die Wut brüllt dich an.
Genau, und dann sage ich, ja, das liegt am Wetter.
Ja,
aber es ist eigentlich was anderes.
Ja, also die Frage, woher kommt mein Gefühl? die beschäftigt ganz viele Menschen. Mhm. Und vielleicht kennst du das auch, dass man so im Alltag manchmal merkt, wenn ein Gefühl besonders stark ist, ah ja, da hat es irgendwie einen Trigger gegeben, ne? Das Wetter, sagst du jetzt, es könnte auch die Chefin sein, die mich angebrüllt hat. Und dann entsteht ein Gefühl. Und dann denkt man, mein Fühlen ist jetzt quasi eine Reaktion auf diesen Trigger. Ich gebe dir noch ein Beispiel, was für mich so sehr anschaulich ist. Wir haben in Münster so ein kleines Büro. Wenn ich da jetzt aufstehe und dann gehe ich zum Klo, und dann kennst du vielleicht auch diesen alles entscheidenden Moment, wenn man dann mit der Haut irgendwann die Klobrille berührt und man merkt, die ist noch warm. Mhm. Das ist für mich, also zu Hause wird es noch klar gehen, aber im Büro, das ist so ein Moment, da kommt alles hoch, ne, aller Ekel, alles so. Und das ist ja eigentlich völlig irrational, weil mir ist klar, dass da auch andere auf dieses Klo gehen. Und mir ist auch klar, dass ein bisschen warmes Klo noch eigentlich schöner ist als ein kaltes. Aber in dem Moment, wo du dich dann da hinsetzt und deine Haut die Keramik berührt, da fühlst du den Kollegen. So, und so stellen sich ganz viele Menschen Fühlen vor. Ein Trigger von außen und dann kommt die Traurigkeit über den düsteren Herbst oder der Ekel, weil ich mir hier vorstelle, hier saß eben jemand anders auf dem Klo, oder bei dir die Wut, weil das Wetter schlecht ist. So, und der Punkt ist, das stimmt nicht. Das ist sogar ganz fatal falsch, wenn ich denke, dass das so abläuft. Natürlich bestimmt die Umwelt mit, was ich so fühle. Wenn mich jemand total schlecht behandelt, dann ist das erwartbar, dass ich vielleicht eine Wut oder eine Traurigkeit empfinde. Aber das ist nicht einfach von außen in mich reinkommend, sondern man muss es eigentlich ganz andersrum betrachten. Dein Hirn und besser noch dein ganzer Organismus, weil wir fühlen mit unserem gesamten Körper, erschafft dein Fühlen. Du machst die Wut, nicht die Chefin macht dich wütend oder das Wetter macht dich traurig. Du machst die Wut selber, um, und jetzt kommt der Punkt, weshalb mich das, warum fühle ich das, gar nicht so sehr interessiert. Mich interessiert vielmehr das, wozu fühle ich das, um jetzt mit dieser Situation zurechtzukommen. Also auch so ein unglaublich unangenehmes Gefühl wie eine starke Wut, wo ich total nachvollziehen kann, was du beschreibst, dass man sich manchmal fragt, boah, jetzt ist alles so auf die Wut fokussiert und ich bin nur damit beschäftigt, wo kommt die eigentlich her? Viel, viel spannender als nur zu fragen, wo kommt die her, ist dann sich sehr schnell, das wäre für mich übrigens auch der zweite Schritt, wie geht das mit dem guten Fühlen, zu fragen, was will die von mir? Und wofür ist die da? Und viele Menschen denken dann, die negativen Gefühle, die nerven, die wollen wir nicht, die stören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass wir in so einer toxisch-positiven Welt leben. Ne? Das Glas muss immer halb voll sein. Be happy, sei gut drauf, sei glücklich. Und dann denke ich mir jedes Mal, das ist so, weißt du, von Glückscoach über Instagram-Feed, über Wandtattoo, alle brüllen dich an, sei glücklich. Ich bringe demnächst auch mal ein Wandtattoo raus, da steht dann die Wahrheit drauf. Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird's kacke. Und das muss man eigentlich mal klar haben. Ne? Wir haben einen unglaublichen Anspruch, uns immer und immer gut zu fühlen und verkennen dabei, dass sowas wie eine Wut auf eine Chefin von meinem Kopf gemacht wird, um mich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren, damit ich das merke, dass ich hier schlecht behandelt wurde, damit mein Fokus sich scharf stellt auf das Problem und plötzlich hat dieses total negative Gefühl eine Funktion, einen Sinn, einen Zweck. Und da würde ich dich dann fragen, wenn du jetzt so merkst, da ist so eine starke Wut bei dir an so einem Tag, hast du dich das schon mal gefragt, wofür ist die da? Oder bleibst du bei der Frage, wo kommt die her?
Ja, ich glaube, das muss ich viel mehr machen. Wofür ist sie da? Ich bin inzwischen an dem Punkt, wenn ich zum Beispiel Wut fühle, dass ich dann auf jeden Fall 24 Stunden drüber schlafe oder eine Nacht drüber schlafe,
ja.
Um nicht sofort eine Gegenreaktion, weil die ist immer toxisch, zu haben. Und das dann zu versuchen zu rationalisieren und dann inzwischen den Satz gelernt habe, ich habe gehört, was du sagst, es verletzt mich, ich muss darüber nachdenken, ich melde mich dazu später.
Ja, bin ich totaler Freund von. Das würde man Self-Distancing nennen, dass man versucht so ein bisschen, das Bild finde ich eigentlich immer ganz schön, wie so eine Fliege, die an der Decke sitzt, mal von oben auf sich runter zu gucken.
Ja.
Viele Leute denken dann irgendwie, wie soll ich so eine Fliege an der Decke sein? Aber die Idee ist tatsächlich, und es hat mir wirklich schon öfter geholfen, dass man mal aus dem eigenen Kopf, wo einem immer alles klar vorkommt und wo man merkt, boah, da ist jetzt so ein starkes Gefühl und damit, das will jetzt alles von mir. Dass man sagt, nimm mal so ein paar Meter Abstand, je nachdem, wie hoch deine Decke so ist, und dann guckst du von oben auf dich runter. Und dieses von sich selbst Abstand nehmen, eine Distanz zu sich aufbauen, das hilft mir total. Und ich finde, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Du sagst, du schläfst eine Nacht drüber. Ich würde für mich oft auch versuchen, trotzdem in dem Moment zu bleiben, weil ich auch gelernt habe, Wut ist viel Information in kurzer Zeit. Also für mich ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich nicht die Wut in Aggression überschlagen lassen. Das sind übrigens tatsächlich zwei Paar Schuhe. Also viele denken, das wäre eins, aber es stimmt nicht. Und gleichzeitig aber auch sagen, ich schluck die Wut jetzt nicht runter und lass sie komplett verpuffen, sondern eigentlich nochmal viel Info. In kurzer Zeit wäre Wut auch etwas total Wertvolles, so an, hey, du hast mich gerade schlecht behandelt, falsch behandelt und jetzt brauche ich die Wut, damit du das merkst und ich mich vielleicht auch wehren kann. Und dann muss ich ja noch lange nicht meinem Chef mit der Faust ins Gesicht hauen. Es wird ja erstmal reichen, wenn ich mit der Faust, sollte dabei bleiben, dass ich mit der Faust auf den Tisch haue und sage, was ist. Und das ist für mich auch so ein Punkt bei Wut, ne? Dass ich halt, ja, ich kann da eine Nacht drüber schlafen, total, hat mir auch schon oft genug geholfen, aber manchmal gibt es für mich auch Momente, wo ich sage, nee, jetzt nutze ich die Wut als unangenehmes Gefühl, um mich dem Konflikt auch unmittelbar und vielleicht auch in aller Klarheit zu stellen. Hm. Also weißt du, was ich meine?
Das kollidiert schon mit dem People-Pleaser.
Ja, das stimmt. Nicht so einfach. Ja. Das stimmt. Das würde mit dem kollidieren, dass ich allen gefallen. Das ist ein schöner Punkt. Also ist vielleicht auch noch wichtig zu berücksichtigen, dass wir oft zum Teil schon als Kinder bestimmte Muster beigebracht bekommen. Viele Leute denken auch, fühlen wäre irgendwie von der Natur in uns fest angelegt und würde dann so wie die Basisemotion, das ist so eine alte Idee, die mittlerweile als überholt gilt, zumindest aus meiner Sicht, dass dann so ein festgelegtes Muster an Emotionen abläuft. Und das stimmt nicht. Man bringt uns das Fühlen bei. Wir lernen fühlen. Und wenn du als Kind immer beigebracht bekommst, hey, du wirst nur geliebt oder nur gemocht, wenn du funktionierst, wenn du lieferst, wenn du Leistung bringst, ne, und die 2- ist dann eben nicht gut genug, kann es total sein, dass du so einen Anspruch entwickelst, ich muss es allen recht machen, ich muss allen gefallen. Und dann fallen deine Bedürfnisse immer hinten vom Tisch, weil alle anderen erstmal davor auf den Tisch kommen. Und dann wärst du vielleicht jemand, der sagt, boah, ich tue mich total schwer damit, jetzt mal Kante zu zeigen und jemand anderem auch mal meine Wut zu offenbaren. Mhm. Ich habe letztes Jahr fürs ZDF meine damalige Show aufgezeichnet. Ich bin ja viel auch live auf Bühnen unterwegs und das war dann so das große Finale. Ich war total voller Vorfreude. Ich kam dann in dieses Studio in Mainz, in diesem Zelt, was sie manchmal aufbauen, und dann gab es nachmittags eine Probe und der große Stolz vom ganzen Team war, dass es so einen Kamerakran gab, der so ein Ultra-HD 360 Grad um mich rumfahren sollte. So, das musst du dir vorstellen, Raul, ich mache da diese Textprobe und dieser Kran fährt irgendwann los und ich rede und rede und irgendwie brüllt plötzlich einer aus der Regie, Cut, Maske. Und ich denke, was ist jetzt los? Und der Kran war gerade genau hinter mir. Und dann kommt die Dame von der Maske angelaufen, die war deutlich kleiner als ich. Und dann sagt die, Leon, du bist so groß, geh mal bitte in die Knie. Und dann sollte ich mich so vorbeugen mit meinem Kopf und dann zückt die von ihrem Gürtel so eine Spraydose und sprüht mir so hinten am Kopf alles voll und als nächstes zückt die so einen Parmesanstreuer mit so großen Löchern und kippt mir den kompletten Hinterkopf voll mit Schütthaar. So, ne? Und das war so demütigend, wo ich so gemerkt habe, ey, diese Schönheitsideale in unserer Gesellschaft. Ich habe die ganze weitere Aufzeichnung darüber nachgedacht, wie viel Druck macht uns zum Beispiel Gesellschaft bei diesem, wann darfst du dich in deinem Körper mit deinem Aussehen wohlfühlen? Und ich dachte so, stell dir mal vor, es gäbe nur einen Mann auf der ganzen Welt, so ein einsamer Mann. Wird der morgens auf so einer Insel irgendwie wach, isst seine 2 Kokosnüsse, geht eine Runde schwimmen, sitzt dann unter der Palme und denkt, ich muss nach Istanbul. Haare machen lassen. Das glaube ich nicht. Oder eine Frau. Eine Frau wird die, eine einzige Frau auf dieser ganzen Welt, wird die morgens irgendwie wach auf der einsamen Insel und sagt, schneid mir meine beiden gesunden Brüste auf und pump mir Silikon rein. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und der Punkt ist jetzt, das ist mir ganz, ganz wichtig, da mache ich mich nicht nur nicht drüber lustig, ich fühle den Druck ja selber. Ich fühle diesen massiven Druck durch die Gesellschaft, wenn es um unser Fühlen geht, ja selber an so vielen Stellen. Ich habe es eben schon gesagt, toxisch positiv. Du musst gut drauf sein. Du musst aber auch als Mutter performen. Du musst im Bett super sein. Das ist so viel Druck. Und dann noch auf dieses Aussehen. Ja, so und so hast du auszusehen. Und wenn du davon abweichst, ja, dann fühlst du dich unwohl in deinem Körper. Es gibt Menschen, die sich 2023 und nicht wenige in Deutschland für ihren Körper oder ihre Sexualität schämen. Ja, tun die das aus sich heraus? Nein, weil die Gesellschaft mitbestimmt, wie wir fühlen.
Und du hast gerade so viele Anlässe geschaffen in meinem Kopf, um jetzt an irgendeinem dieser zahlreichen Gedanken anzuknüpfen. Also der Gedanke mit diesem Schönheitsidealen, das betrifft mich als offensichtlich behinderten Menschen ja auch irgendwie schon seit Kindesbeinen an. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren, als dann diese Body Positivity Movement und so ja auch kam, finde dich trotzdem schön und so, mich auch unwohl gefühlt dabei.
Ja,
weil ich dann dachte, warum musste ich mich denn schon schön fühlen?
Ja.
Es reicht doch, wenn ich mich nicht hässlich fühle.
Oh, danke, Kraul. Danke, dass das mal jemand sagt, ey. Da bin ich sehr, sehr froh, mich gleich auch noch was zu sagen.
Und dann gibt es irgendwie diesen Begriff der Body Neutrality. Also ich bin ja schon froh, dass ich einen Körper habe, der mich am Leben hält.
Ja.
Mit all seinen Problemchen, die jeder von uns trägt. Vielleicht habe ich ein paar Probleme mehr oder andere. Aber ich muss ihn deswegen weder lieben noch hassen. Dann habe ich irgendwann für mich verstanden, über diese ganze Schönheitsideale hinaus, und das ist das, was du ja auch sagst, grübeln komme ich hier nicht weiter, ja, sondern eben durch das Machen. Und eines dieses Machens ist für mich irgendwie das zu akzeptieren. Und zwar erstmal neutral, zu sagen, ist halt so. Ich kenne es nicht anders und deswegen muss ich damit jetzt irgendwie umgehen. Alternative ist, ich bleib zu Hause. Aber zu Hause ist langweilig, deswegen gehe ich raus. Und das setzt aber voraus, dass ich das irgendwie akzeptiere. Und da gibt's ganz viele Mikrogefühle dazwischen natürlich auch und auf dem Weg dahin, dass man sich trotzdem schämt. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, nicht mehr diese Grundfrage zu stellen, möchte ich so aussehen wie Leon Windscheid? Ja, sondern erstmal zu sagen, also das sollte Kompliment sein nach dem Motto,
ja, ja, ich würde sagen, du hast das mit dem Schütter aber gerade mitbekommen, ne?
Du bist als Norm schön gelesen, würde ich sagen, vielleicht sogar darüber hinaus Norm. Besonders attraktiver Mann, und das würde man, keine Ahnung, einem pubertierenden 16-Jährigen, der auf einer Kuschelparty ist, bin ich halt immer der auf der Ersatzbank gewesen. Ja, also ich war nie das Beuteschema, war vielleicht bei dir anders.
Also ich habe mich lange sehr, 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 sehr schwer getan mit dem Thema irgendwie auf Partys oder sonst wie Leute. Ich hatte ganz, ganz lange keine Freundin. Ich war ein absoluter Spätzünder.
Aber du verstehst, was ich meinte, ne? Oder?
Ja, ey, total. Ich habe mir das auch gerade aufgeschrieben, weil ich das sehr schön fand, was du gesagt hast mit dem, ich bin ja froh, dass ich einen Körper habe, der mich am Leben hält. Ich verstehe das, also verstehe das aus meiner Perspektive auf die Welt, ne, sofern das dann, natürlich haben wir natürlich unterschiedliche Realitäten an der Stelle, aber ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst, und bin auch sehr dankbar, dass du das sagst, weil mich hat die Body Positivity Bewegung nahezu sauer gemacht, denn es ist so diese Message gewesen, wir sind alle schön, das hast du ja gerade schon gesagt, und das finde ich ähnlich dumm wie die Message, wir sind alle reich. Das funktioniert nicht. Der Mensch ist ein Tier, das differenziert, das auf Äußerlichkeiten achtet, das an vielen Stellen oberflächlich bewertet. Da kannst du jetzt sagen, das finde ich aber doof, es ist aber so. Und dann kannst du viel besser, als zu sagen, wir sind jetzt alle schön, solche Punkte aufmachen wie, Moment mal, wenn ich mit meinem Körper keine Feindschaft habe, wenn ich einfach sage, jo, danke, dass du da, in meinem Fall zum Beispiel, ich ein Herz habe, was seit Tag 1 schlägt. Du sagst jetzt, dass du einen Körper hast, der dich am Leben hält. Vielleicht sagt irgendwer, dass ich, wenn gar nichts mehr geht, einen Verdauungstrakt habe, ne? So, also, dass du wirklich sagst, Moment mal, dieser mein Körper, der muss gar nicht schön sein. Also dieses von außen drauf geguckte und dann so zu tun, als wäre jetzt, hey, guck mal hier, ich halte hier meine Dellen bei Instagram in die Kamera oder mein ausgefallenes Haupthaar oder zeig meine Rückenhaare, als ist doch auch schön. Es hat mich so genervt, weil ich dachte, ey, geht doch mal weg von diesen Oberflächlichkeiten. Also dein Organismus immer so von außen zu bewerten wie so ein Gebrauchtwagen und dann irgendwie die Lackschäden da zu zeigen und zu sagen, ist doch auch schön, ist doch retro. Ey, nerv mich nicht. Du musst anerkennen, dieser dein Organismus, das bist du.
Aber auf der anderen Seite, also mich stört dieses trotzdem in diesem Body Positivity Ding, ne? Also oder Plus Size Models. Du bist ein Model oder bist du nicht Model? Und dann ist es egal, ob du Plus Size, Norm Size oder Minus Size bist.
Ja, stimmt.
Ja, sondern du bist einfach Model. Und genau dieses Body Positivity. Bist du positiv deinem Körper gegenüber, ja oder nein? Das kann auch Neutralität bedeuten, aber nur weil andere deinen Körper nicht so attraktiv finden könnten, machst du daraus jetzt eine Art Trotz und find ihn jetzt erst recht deswegen schön. Und das finde ich mir manchmal ein bisschen zu einfach. Und ich verstehe aber auch Leute, die dann dir solche Aussagen weniger abnehmen, weil du ja dieser Normenschönheit entsprichst und der Schwiegersohn-Charakter, das ist mal so hart, ja, im Fernsehen auch irgendwie verkörperst, wo dann andere Männer oder Frauen, die wirklich mit ihrem Körper hadern, denken, ja, du hast leicht reden.
Ja, also total. Ich denke das übrigens ganz oft, ne, bei den Punkten, die mich als Psychologe umtreiben. Ich spreche ja, wie beschrieben, mit vielen, vielen Menschen im Podcast in extremen Köpfen, die wirklich krasseste Sachen erlebt haben. Und dann merke ich ja auch, als weißer, hetero, Cis-Mann, Doppellehrerkind in Deutschland, ohne irgendwelche sonstigen Schwierigkeiten, das ist einfach krank, in welcher privilegierten Situation man sich befindet. Und ich bin sehr, sehr dankbar mittlerweile, dass ich einfach viele, auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten erkennen konnte, um das für mich auch zu reflektieren, zu verstehen. Weil sonst erlebe ich es oft so, dass Leute sich dann irgendwann an ihren Erfolgen messen und sagen, guck mal, was ich alles Tolles geschafft habe, und in dieser Gleichung nicht berücksichtigen, ja, aber guck mal, wenn das ein 100-Meter-Lauf war, du durftest 40 Meter weiter vorne starten. So, ne? Ja, und das genau. Ist halt so, dass das Ärger, das macht mich
sauer. Das sind auch diese ganzen so Ratgeberbücher, denen man total nie glauben sollte, wie ja man es geschafft hat. Weil die ja Leute wissen selber nicht, warum sie es geschafft haben. Sie hatten ganz oft Glück im Leben. Dinge, die sie nicht beeinflussen konnten. Klassistisch, das wären deine Startbedingungen. Hast du zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen, wo du aber nicht wusstest, ob es die richtige ist oder nicht. Ja. Und das kann man rückwirkend immer alles verklären. Aber oft war es einfach auch ganz, ganz viel Glück. Meine Mutter hat immer gesagt, es heißt zwar immer, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jede Schmiedin hat Glück. Und da ist so viel Wahres dran. Und das führt mich zu dem zweiten Gedanken, den du aufgemacht hast, nämlich zu sagen, klar gibt es irgendwie Kindheitserfahrungen und körperliche Situationen, aber es gibt eben auch die Umgebung. Also dein Umfeld, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, die dich stark beeinflussen kann, was du gar nicht ändern könntest, selbst wenn du es wollen würdest. Aber gleichzeitig, und das finde ich ja das Spannende, gleichzeitig reicht manchmal eine Person im Leben eines Menschen, die dir irgendwie das Gefühl gibt, sie glaubt an dich, die dich aus deiner Scheißigkeit rausziehen kann. Alleine nur zu wissen, da ist jemand. Also wenn deine Eltern scheiße zu dir behandeln, im scheiß Umfeld aufgewachsen bist, ihr vielleicht arm wart, aber da draußen war jemand, die Lehrerin, ein Onkel, die Nachbarin, was auch immer, die an dich geglaubt hat, die kann ein Leben verändern. Und wir können das alle irgendwie sein, ohne dass wir es wissen.
Also du meinst, ich kann das für jemand anderen sein, ne?
Ja.
Ja. Ja, also den Eindruck habe ich auch oft, und da fallen mir zwei Sachen zu ein, die mich, wir wollen ja verstehen auch, wie das gut geht, mit dem Fühlen umzugehen, ne? Und das passt eigentlich ganz schön dazu, weil mich diese beiden Einsichten total, total verändert haben, auch im Laufe der Zeit. Es war einmal ein Gespräch mit einer jungen Frau, die hat eine bipolare Störung, für In Extremen Köpfen, also diesen Podcast, und die hatte dann halt eben erzählt, wie sie so ganz am Boden war, und das ist halt wirklich auch eine sehr, 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 sehr belastende psychische Störung, ne? Und die tat sich so schwer, und ich meine, da gab es auch selbstverletzendes Verhalten, und die hatte so viel Mist da in ihrem ganzen Leben zu ertragen. So, und dann gibt es ja oft diesen Spruch, vielleicht hast du ihn auch schon gehört, um andere zu lieben, musst du erstmal dich selber lieben. Mhm. Und wenn ich das höre, dann werde ich auch schon wieder...
Geht auch so in die Richtung Body Positivity.
Ja, dann werde ich auch so sauer, weil diese Frau, die hat mir dann halt erzählt, hör mal, die hat sich überhaupt nicht gemocht, ne? Die war voll im Krieg mit sich. Und dann hat die gesagt, irgendwann habe ich aber meinen dann damaligen Freund kennengelernt, und das hat alles verändert. So, ne? Und das, da dachte ich gerade dran, weil du halt so beschrieben hast, dieser eine Mensch, der dann kommt und der wirklich so dieser Anker sein kann. Was wäre das für ein Anspruch, sich selber lieben zu müssen, damit man dafür empfänglich ist? Völliger Bullshit, ne? Ich würde viel lieber sagen, das passt auch wieder zu dem Körper, Selbstakzeptanz. Also sich selber schon mal nicht schlecht zu finden, vielleicht zu mögen, aber sich selber lieben, was soll das denn? Willst du dann mit dir selber da vor den Traualtar treten und irgendwie dann Bilder von dir in A3 über dein Bett aufhängen? So, und der zweite Punkt, neben dieser Frau, die mir das halt so klar gezeigt hatte, das war ein Gespräch mit einem Harvard-Professor, der betreut die längste laufende Langzeitstudie, die es auf dieser Welt gibt. Da haben die vor Jahrzehnten an der Uni, da gab es dann nur Männer, deswegen sage ich jetzt mal Studenten, befragt, wie geht's euch so psychisch, physisch, körperlich, wie geht's euch im Job, wie geht's euch in euren Beziehungen? Und die haben diese Studis dann jahrzehntelang begleitet, bis heute, wo manche dieser Männer 80, 90 Jahre alt sind. Und das waren jetzt nur Männer, aber ich glaube, dass sich das verallgemeinern lässt, weil dieser Professor sagte, wenn er, als wir gesprochen haben, Leon, wir finden eine Sache immer wieder, eine Sache, die ein gelungenes Leben ausmacht. Und ich war dann sehr, sehr, sehr gespannt und sagte, ja, was ist das denn? Und dann genoss der schon so die Spannung, weil ich glaube, Professoren, die viel forschen, die freuen sich auch, wenn mal ihre...
Das sind wahre Storyteller.
Ja, genau, wenn mal eine geile Storytelling entsteht und so ein Cliffhanger da ist, und er wusste das schon, dass das jetzt passiert. Und dann guckt er mich an und sagt, du brauchst einen Menschen, den du nachts um 3 Uhr anrufen kannst und der dann kommt. So. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. In meinem Kopf, ich saß dann da und dachte, ein Mensch, okay, also eure Daten zeigen so ein ganz zentraler Punkt, damit ein Leben gut läuft. Das ist jetzt nicht eine Kausalität, aber erstmal ein Zusammenhang. Das ist ja spannend, ein Mensch, der ohne Wenn und Aber da ist. Und ich hatte das noch gar nicht ausgesprochen, Aber als hätte der das irgendwie gewittert, sagt er schon direkt, ja Leon, ich weiß, was du jetzt denkst. Und ich so, ja, dann sag mal. Und dann meinte der, ja, du denkst jetzt vielleicht, ja, ich will aber doch nicht nur einen Freund, sondern ich will doch, wenn dann mehrere. Und ich will vielleicht auch noch eine tolle Liebesbeziehung. Das war genau das, was so in meinem Kopf ansprang. Ich so dachte, aber einer, ja, das wäre ja schön und ich weiß, einer ist Gold wert, aber ich hätte natürlich gerne mehr. Und dann sagte der, und das ist eben der Punkt, unsere Forschung zeigt, das braucht es nicht. So, und das fand ich war so eine Message, die total Druck nehmen kann, weil wie oft gehen wir durchs Leben und gucken so aufs Defizit? Was fehlt mir noch, wenn ich auf meiner Glücksskala gucke, um auf 10 von 10 zu stehen? Warum bin ich nur bei der 7? Wieso habe ich nicht die tollste Liebesbeziehung, sondern irgendwie nur eine normale Liebesbeziehung? Wieso habe ich nicht 100 geile Freunde mit 20.000 Instagram-Followern, die mich alle jeden Tag featuren? Wieso habe ich diese 2 Freunde? So, und dann zu wissen, ey, einer würde reichen.
Ja, voll.
Das finde ich passt so schön zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube auch, meine Mutter war lange, lange Hauptschullehrerin. So eine Lehrerin, und meine Mutter garantiert eine ganz tolle Lehrerin, die da ist, ein Freund, der sich um dich kümmert, irgendwie ein Sporttrainer, der sagt, ey, da komm, da, ich hole dich da raus oder vielleicht noch nicht mal das, sondern ich bin einfach für dich da. Das finde ich das zeigt auch, was Menschsein ist, ne?
Total.
Nämlich dieses hypersoziale Wesen, das wir sind. Delfine sind auch sozial, wenn die da irgendwie als Gruppe schwimmen oder ein Wolfsrudel. Aber der Mensch ist hypersozial. Wir gehen ein, wenn wir keine anderen haben. Wir sterben, buchstäblich.
Und das wiederum lässt mich andocken an meine eigene Erfahrung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung zum Telefonseelsorger gemacht.
Ah, geil.
Und die Ausbildung geht ein Jahr und schon auch sehr intensiv. Und als Teil der Ausbildung gehört auch, dass man selber mal bei der Seelsorge anrufen muss und über ein reales Problem reden soll. Und also schon auch richtig hart, ne? Und du hörst dann zu, was deine Mitlernenden oder Mitauszubildenden für Probleme haben. Du sitzt dann im Callcenter.
Ach so, ach, oh Gott. Dann, also das ist eine Gruppe, also man macht es in einer Gruppensituation.
Richtig intens, ja.
Und, würdest du sagen, was du da genannt hast oder lieber nicht?
Und das Thema war Einsamkeit bei mir.
Ja.
Ich habe über Einsamkeit gesprochen, dass ich als Jugendlicher da oft Probleme mit hatte, obwohl ich rational wahrscheinlich Freunde hatte.
Mhm.
Ich das auch spiegeln konnte. Ich habe ja Freunde, aber ich habe mich trotzdem einsam gefühlt irgendwie. Und darüber habe ich dann telefoniert. Und dann haben wir danach in der großen Runde darüber gesprochen und über diese Erfahrung, wie war das bei der Seelsorge anzurufen. Und dann sagte der Ausbilder, und das werde ich nie vergessen, überlegt mal in eurem Leben, wann würdet ihr bei der Seelsorge anrufen und wen hättet ihr vorher alles angerufen? Bevor ihr zu der Erkenntnis kommt, ihr ruft jetzt bei der Telefonseelsorge an. Und wie viele Schritte müsst ihr gegangen sein? Und dann sollte man das aufschreiben. Und dann haben Leute gesagt, ja, ich hätte erst meine Eltern angerufen, meine Freunde, das ist relativ offensichtlich, dann vielleicht beim Nachbarn geklingelt, dann hatte ich einen Notarzt gerufen, vielleicht die Polizei.
Ja.
So, und irgendwann hätte ich vor lauter Verzweiflung im Videotext nach der Telefonnummer für die Telefonseelsorge gesucht. Und das ist der allerletzte Strohhalm, der einem überhaupt noch einfällt. Und wenn du jetzt quasi mit dem Anspruch an der Telefonseelsorge als Zuhörender reingehst, zu sagen, du musst jemanden retten oder einen Ratschlag geben, dann ist das grundfalsch. Weil die Person, die anruft, hat schon alles durch. Sie hat schon jeden Gedanken gedacht, den man denken kann, bevor sie bei der Seelsorge anruft. Und wer bist du als Telefonseelsorgerin, dass du der Person jetzt ohne Vorwissen einen Ratschlag geben kannst? Das heißt, ja. Du musst zuhören. Und das ist das Einzige, was du machen kannst, ist zuhören. Alles annehmen, alles bestätigen im Sinne von, ja, ich verstehe sie oder ich höre hinzu. Und dann irgendwann diese Stille auch auszuhalten, die entsteht. Und irgendwann wird es der anderen Person aber so unwohl, dass sie irgendwann redet.
Ja.
Und dann zu fragen, aber warum rufst du an? Was ist der Grund, warum du anrufst? Oder was? Du hast ja angerufen. Das heißt, in dir ist ja irgendeine Kraft, die nicht will, dass du von der Brücke springst oder so. Da ist doch irgendwas in dir. Und darauf aufzubauen, ist letztendlich auch das, was die Ausgebildeten rettet in ihrer Ausbildung, weil du ja nie weißt, was nach dem Telefonat ist. Mhm. Ob die Person sich nicht trotzdem von der Brücke schmeißt oder so. Aber zu sagen, dann hätte die Person hätte nicht angerufen, wenn sie sich wirklich das Leben nehmen wollen würde. Und du musst an diese einzige Kraft appellieren, die überhaupt noch da ist. Und es ist dann auch relativ wahrscheinlich, dass die Leute sich danach nicht umbringen. Und das fand ich so krass, so krass. Wow. Ich habe so viel in dieser einen Session gelernt, dass Zuhören einfach das A und O ist.
Ja, Respekt. Ich bin oft sehr, sehr dankbar, wenn mir Leute dann auch schreiben und Probleme schildern und ich dann auch, genau wie du das gerade beschreibst, denke, also erstmal bin ich ja kein psychologischer Psychotherapeut und jetzt auch nicht in der Position, Ratschlag zu geben, dass ich dann weiß, es gibt aber die Telefonseelsorge, ne, wo man einfach sich 24/7 melden kann und man dann, wir geben dann immer eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, wo man tatsächlich die professionelle Hilfe bekommt, die man im Zweifel braucht. Aber ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt, wer sitzt da eigentlich auf der anderen Seite und was bedeutet das auch für die? Und das, was du gerade beschreibst, finde ich ein unglaublich schönes Bild. Also zu sagen, ich höre dir erstmal zu und ich habe mir gerade auch ganz viel mitgeschrieben, weil du sagtest, diese ganzen Schritte davor, wen hättest du alles davor angerufen, was hättest du alles davor gemacht und jetzt ist das dein letzter Strohhalm. Ja, ja, krass. Ja,
total krass.
Total krass. Machst du das noch kurz? Also
Nee, ich habe das dann nach anderthalb Jahren aufgehört.
Ja.
Weil das einfach sind ja alles Nachtschichten. Und das
sind immer Nachtschichten.
Ja, vor allem, weil nachts rufen die Leute an. Auch super interessant, wer anruft. Also Hauptthema ist immer Einsamkeit. Zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten. Egal ob arm, reich, deutsch, nicht deutsch, Mann, Frau, jung, alt. Einsamkeit ist ein riesiges Thema. Und dann irgendwann Geld. Also Armut, wenn Eltern anrufen und sagen, dass sie nicht wissen, ob sie ihrem Kind das Schülerticket kaufen sollen oder essen für die Brotbox. Das sind echte, reale Probleme.
Ja.
Und da kannst du auch als Seelsorger nicht viel machen. Das ist dann, das ist ein echtes, reales Problem. Das muss man anders lösen, aber nicht mit Reden, weil da kommt auch kein Geld her. Aber es zeigt ja, wie verzweifelt die Leute dann eben sind und immerhin mit jemandem reden und nicht das in sich reinfressen oder die Verantwortung dem Kind geben oder so. Das kann man dann auch erzählen als Ressource, zu sagen, lieber reden als das Kind verantwortlich machen. Was ich aber für mich da total mitgenommen habe, ist, dass wir alle Probleme haben. Und das ist wirklich egal, ob du in einem Schloss wohnst, du kannst todunglücklich und einsam sein oder ob du in einem Zelt wohnst, und glücklich bist, weil du Freiheit genießt oder was auch immer. Also es ist sehr subjektiv. Und ich habe dann selber auch Therapie wahrgenommen, als ich mal eine schwierige Phase in meinem Leben hatte. Und stelle mir seitdem die Frage, muss man sich eigentlich alles angucken, was man fühlt? Man kann sich auch so überanalysieren. Und am schlimmsten finde ich es, wenn andere glauben, da müsstest du mal zur Therapie. Obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Also meine Eltern zum Beispiel wollten mich immer zum Psychologen schicken, weil ich behindert bin.
Ja, das ist für mich ein schöner Moment, um mal zu sagen, manche Leute müssen nur in Therapie, weil andere nicht in Therapie gegangen sind. Und ich glaube, das könnte man ein paar Eltern mal mit auf den Weg geben. Vor allem, wenn die dann von außen da besserwissend kommen und denken, du musst jetzt in Therapie. Naja.
Beziehungsweise, selbst wenn ich Probleme mit meiner Behinderung gehabt hätte, die ich auch garantiert hatte, hätte ich jetzt, glaube ich, es war nicht so schlimm, dass ich anfing, meinen Körper zu essen, zu zerstören oder irgendwie völlig mich merkwürdig zu verhalten. Sondern es waren vielleicht auch normale pubertäre Struggles.
Klar, und das ist ja dann auch vielleicht ein bisschen schwierig zu trennen und macht ja schön die Frage auf, die du gerade gestellt hast. Also muss ich eigentlich an alles ran, muss ich alles analysieren? Es gibt mittlerweile sogar es gibt erste so Einsichten aus der Forschung, dass man sich so fragt, sowas wie jetzt da Yoga und Meditieren, gibt's da nicht auch eine Gefahr drin, dass man dann so sehr dieses Ego und jetzt geht's hier um mich und Me-Time haben wir ja auch schon angesprochen, dass man das aufbläht und plötzlich sich alles nur noch so im Kreis um einen selber dreht. Mir hat mal ein sehr erfahrener Therapeut gesagt, naja, es gibt eigentlich keine Person, die selbstreflektierter ist als ein Depressiver, weil der sitzt den ganzen Tag da und ist damit beschäftigt, in seinem Kopf zu ruminieren, auf den Themen rumzukauen, zu überlegen, was ist mit mir, ne, was ist los, was ist an mir falsch, sich zu hinterfragen. Und die Aussage ist natürlich absichtlich so ein bisschen provokant, aber ich finde, das hat einen Kern. Und sich mal klar zu machen, weil viele denken, jetzt irgendwie mal ein Gefühl zu unterdrücken, oder sich mal abzulenken oder einfach irgendwas zu machen, was vielleicht erstmal gar nicht zu meiner Gefühlswelt passt, das wäre falsch. Und das stimmt nicht. Also ich bin totaler Freund davon, dass man sagt, hey, jetzt war ich irgendwie 2 Wochen lang im düsteren Herbst niedergeschlagen und irgendwie total down. Und jetzt lenke ich mich mal ab. Ne, das passt zu dem, ich muss ins Handeln kommen. Jetzt mache ich mal was anderes. Ich bin totaler Freund davon, dass ich sage, da gab es in meiner Kindheit ein Erlebnis, das war echt belastend und das war sicherlich nicht gut. Aber weißt du was? Der Schrank ist zu und das liegt da unten ganz dick wie so ein ekelhafter Lappen im Keller, verpackt und weggesperrt. Und das belastet mich gar nicht. Und dann gibt es ja manchmal so dieses Credo, ja, du musst da aber an alles ran und da musst du jetzt mal erstmal eine Analyse machen und komm, wir machen den Schrank mal auf und kümmern uns darum. Wenn kein Leidensdruck da ist und das auch wirklich so ist und nicht Selbstbetrug, ne, sondern wenn ich wirklich sage, ach ja, das war da, aber dann, damit habe ich abgeschlossen, dann lass es gut sein. Also ich bin da riesen Freund davon, auch mal sich selber zuzugestehen, dass es eine Vergangenheit gibt, dass man vielleicht an Punkte irgendwann auch nicht mehr ran muss. Ne? Und dass solange es mir jetzt in dem hier und jetzt gerade gut geht, ich auch mal sag, oh, heute ist so ein Tag, da fühle ich in mir vielleicht irgendeine Wut, aber weißt du was, Leon, heute fragst du dich mal nicht mit Hilfe der emotionalen Granularität, was steckt da eigentlich hinter und wie tief willst du da jetzt ran, das lässt du jetzt so.
Oder eben auch die Frage, wie viele Schränke machst du gleichzeitig auf?
Wie viele Schränke machst du gleichzeitig auf? Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Und dann kann man sich auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn ich so Aufräumtage habe, dann, ich wohne hier in einem ganz alten, wir wohnen als WG hier in so einem ganz alten Häuschen in Münster und da gibt es viele so verwinkelte Ecken und da hat man so Holzkabuffs und dann ist da irgendwie, dann ist da die Kiste mit den Karnevalskostümen und da drüben stehen die verstaubten Siedler und da habe ich noch, weiß ich nicht, die Fahrradpumpe, die ich dringend mal wieder benutzen wollte und so Kram und dann holt man mal alles raus und nach so einer 2 Stunden aufräumen, sieht es schlimmer aus als jemals zuvor und deine ganze Bude, dein ganzes Zimmer ist voll mit Zeug. So, und das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, ja, das kann man auch in seinem Leben veranstalten, ne? Und dann ist dieser Prozess des Aufräumens vielleicht einer, wo man auch sagen muss, boah, der ist jetzt ein ganz schöner Akt. Ne? Und vielleicht bin ich gerade mit Corona-Pandemie, die vielen ja noch in den Knochen steckt, mit einem Krieg in Europa, wo man nie gedacht hätte, dass sowas in der Ukraine vielleicht passieren könnte, mit jetzt der Situation in Israel, mit einer Klimakatastrophe und dem kommenden Herbst obendrauf. Ey, heute ist kein Tag, wo ich alle Schränke aufmache und alles in die Mitte von meinem Zimmer schmeiße, um jetzt mein Leben aufzuräumen. Jetzt lasse ich das mal für den Moment so. Das will ich uns unbedingt zugestehen. Ne? Auch so dieses, also erlebe ich mich ja selber, wenn man gestresst ist, wenn man eine stressige Phase hat, dann haben viele Leute nicht auf dem Radar, dass es beim Fühlen eben so eine sehr, sehr starke körperliche Komponente gibt. Natürlich haben wir so Sprichwörter wie, das lastet, die Schuld lastet mir auf den Schultern. Oder die Liebe spüre ich jetzt im Magen als Schmetterlinge vielleicht im Bauch. Sowas kennen wir alles, aber Flugzeug im Bauch, ne? Aber wir kennen alle nicht oder wir unterschätzen total oft die körperliche Komponente. Und wenn ich jetzt mega gestresst bin, dann ist oft so für mich wichtig, dass die Leute wissen, abends dann auf die Couch zu fallen und zu sagen, jetzt Ben & Jerry's raus, Netflix and Chill und noch schnell so eine Fertigpizza reinschieben. Das ist sehr wahrscheinlich nichts, was diese Stressreaktion, die sich in deinem ganzen Körper über den ganzen Tag aufgebaut hat, die dich hochgefahren hat, jetzt wirklich runterbringt. Sondern ein körperliches Abreagieren und wenn das 20 Minuten um den Block gehen ist, das würde sehr viel wahrscheinlicher helfen. Denn die fettige Pizza, das völlig überzuckerte Eis und jetzt einfach irgend so eine Serie sich reinzupumpen, das ist im Zweifel nochmal ein Stressor für deinen Organismus. Und trotzdem, Raul, gibt's Tage, gerade jetzt im Herbst, wo ich merke, ey, das war ein stressiger Tag und du weißt ganz genau, besser wäre jetzt noch mal eine Runde um den Aasee spazieren.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hier in Münster. Aber jetzt machst du trotzdem Netflix und Chill. Und das ist dann auch okay.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Und dieses Aushalten, dass man selber nie perfekt sein wird und auch nicht sein muss, Und auch mit den eigenen Widersprüchen zu leben, ist vielleicht dann die wahre Kunst, oder? Also, dass man nicht immer eindeutig ist.
Würde ich fast lieber dich fragen, weil, also wie gesagt, ich habe mir selber schon so viel mitgeschrieben von dem, was du erzählt hast. Wie ist es denn für dich, dass du, so du hast ja eben schon gesagt, okay, irgendwie norm schön gelesen wärst du nicht und du wärst irgendwie auch als Jugendlicher auf der Ersatzbank da immer gewesen. Wie gehst du mit all diesem Erwartungsdruck, mit all diesem Perfektionismus, mit all diesem Leistung liefern müssen unserer Gesellschaft um?
Ja, ich glaube, das ist ein permanenter Kampf, aber ich sehe auch Fortschritte. In mir zumindest, also eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, weil sie wirklich auch wahr ist. Meine erste Freundin, die ich hatte, da war ich Ende 20, die hat irgendwann gesagt, Raul, in deiner Wohnung hängt kein Spiegel. Ja, und es war mir nie klar.
Gar keiner?
Gar keiner.
Nicht mal im Bad oder so?
Nee, nicht mal im Bad. Und das liegt daran, weil ich ja mit Assistenz lebe. Das heißt, die Assistenten ziehen mich an und aus. Und ich weiß, wie ich aussehe. Es gibt Fotos von mir, es gibt Selfies, wenn ich durch die Stadt fahre und da irgendwie mich im Spiegel, im Fensterbild spiegel oder im Kaufhaus spiegel, dann ist es schon, ich kenne meinen Körper. Ja, ich habe nie das intrinsische Bedürfnis gehabt, zu wissen, wie sehe ich jetzt aus. Und dann hat die einfach in meiner Wohnung einen Spiegel aufgehangen.
Ja.
Weil sie einen brauchte. So. Und dann hat sie den halt so gemacht, dass ich auch als kleiner Mensch den benutzen kann. Und plötzlich sah ich mich jeden Morgen im Spiegel, im Bad. Und das hat mich schon, das fand ich schon unangenehm. Weil ich dachte, ach krass, so siehst du aus, ach so schief und so ist es also. Nicht in der Aktion, sondern einfach im Bad. Ja. Mhm. Und das fällt mir jetzt aber nicht mehr schwer. Also jetzt hängt der Spiegel immer noch und ich leide da nicht mehr drunter, sondern ich weiß, ah, so siehst du aus, okay, cool. Oder auch nicht cool, aber das ist nicht mehr so, dass es mich schlägt, dass ich nicht gerne ins Bad gehe. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe mich auch dran gewöhnt und es ist jetzt auch, okay, wenn du mit 3 das schon gehabt hättest, einen Spiegel im Bad, dann wäre das vielleicht gar kein Problem gewesen. Aber du kannst ja noch lernen, diesen Umgang damit. Und in Bezug auf Beziehung, Ersatzbank, was auch immer, da ist es ein ganz doofer Satz, den man immer hört, kommt Zeit. Es braucht einfach Zeit. Vielleicht dauert es bei dir länger.
Ja.
Aber irgendwann, irgendwie wird sich jemand finden. So, und du wirst auf jeden Fall schlauer rausgehen, als du reingegangen bist. Du musst ja nicht von Erfolg gekrönt sein, aber so dieses, du wirst deine Erfahrung machen. Das braucht vielleicht länger. Und bei mir hat es halt bis Ende 20 gedauert. Und das, glaube ich, ich höre auf zu behaupten, im Vergleich zu den ganzen Lebensratgebern, ich hätte alles akzeptiert oder so, sondern ich beobachte einfach, das ist einfach eine permanente Reise der Selbstakzeptanz. Und das würde ich sogar inzwischen nicht nur auf meine Behinderung beziehen, sondern auch auf, keine Ahnung, die Weltlage, mein Alter, mein Geschlecht und so weiter. Du hast schon zweimal vorhin den Podcast erwähnt, In extremen Köpfen, den ich auch schon öfter gehört habe. Und ich habe mich aber auch gefragt, ein bisschen kritisch, wie viel Voyeurismus steckt da eigentlich auch drin?
Ja.
Die Frage hast du wahrscheinlich schon öfter gehört.
Nee, ich bin dankbar, dass du die mal stellst, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht oft gehört, wenn überhaupt.
Mhm. Und also sowohl von dir neugierig zu sein, muss ich das jetzt unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, 3 Jahre lang im Keller eingesperrt worden zu sein. Oder aber müssen es alle wissen, also deine ZuhörerInnen.
Ja, sie ist eine, die mich selber total umtreibt. Und ich war auch schon bei vielen tollen Kolleginnen und Kollegen in den True Crime Podcasts. Das ist ja auch so ein Genre, wo ich von außen manchmal denke, muss das so jetzt öffentlich diskutiert und aufgearbeitet werden, ne? Ein Verbrechen? Und wieso ergötzt sich der Mensch offenbar so sehr am Düsteren und am Leid und am Dunklen? Und dann wäre ja vielleicht so ein erster Impuls zu sagen, nee, ist nicht. Und aus einer Pietät heraus müssen wir das lassen. Und jetzt ist das, was ich ja da mache, kein True Crime Podcast. Und ich finde aber auch, die gut gemachten True Crime Podcasts sind keine, die davon leben, dass man sich am Verbrechen, geschweige denn am Leid, ergötzt, sondern eher, dass es darum geht, verstehen zu wollen. Und das wäre auch mein Anspruch bei In extremen Köpfen. Und jetzt kann man bestimmt darüber streiten, dass mir das mal besser, mal schlechter gelungen ist. Und man könnte vielleicht auch bei manchen Fällen sagen, ja, da ging es doch jetzt eher um die Schlagzeile, wobei ich für mich behaupten würde, das war nie der Auswahlgrund. Aber dass Menschen verstehen wollen, was ist, das ist mein Anspruch. Und das ist für mich auch die Motivation, Psychologe und Wissenschaftskommunikator zu sein. Also verstehen wollen, warum wir Menschen sind, wie wir sind. Das ist für mich die Kernaufgabe der Psychologie. Und da ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich Verständnis habe dafür. Ich habe ja auch nicht nur Menschen interviewt, die was Schlimmes erlebt haben, sondern auch Menschen, die Schlimmes getan haben. Ich denke an einen Bankräuber, der hatte, glaube ich, 13 Banken ausgeraubt. Das war sogar die erste Folge. Ich habe aber auch einen Mörder getroffen. Da stand dann bei mir im Kalender im Termin beim Mörder, so meine Family fragt, was bist du da beim Mörder? So, die hatten schon richtig Angst, ne? Und ich dachte so, ja, mal gucken. Und das ist ja dann einfach ein Mensch, der einen anderen Menschen umgebracht hat. Und dieses Todesopfer hat ja dann auch eine Familie im Zweifel, die jetzt eben keinen Sohn mehr haben. Und jetzt erzählt der Mörder. Also es ist für mich ein totales Thema, das und wie man das macht. Und ich finde aber, der Anspruch des Menschen verstehen zu wollen, und für mich war immer so die Idee, in den Extrembereich zu gehen, das hat einen Wert und das stellt auch einen tatsächlichen Mehrwert dar, weil in diesem Extrembereich werden oft die Kontraste schärfer. Für mich war immer so die Metapher wie bei so einem Kameraobjektiv, was gerne in unserem Alltag ein bisschen unscharf ist. Wir sind so im Graubereich, ne? Natürlich haben wir auch an uns Fehler und vielleicht Gewaltfantasien oder wir haben vielleicht auch schon Sachen gemacht, die schlecht und falsch waren. Vielleicht haben wir auch mal eine depressive Phase, ohne dass wir schon die Kriterien einer Depression erfüllen. Vielleicht haben wir natürlich noch nie einen Menschen entführt, aber vielleicht waren wir auch schon mal sehr schlecht gegenüber einem Menschen. So, und dann zu merken, jetzt spreche ich mit jemandem, der ein schlimmes Verbrechen begangen hat und höre mal, wie reflektiert der heute darüber? Und da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt einem Täter eine Bühne biete, sondern das war immer schon sehr gewissenhaft auch mit der Redaktion abgesprochen, sondern ich will hören, wie geht der mit Schuldgefühlen um? Ist das heute ein anderer Mensch? Kann man dem vergeben? Hat der sich selber vergeben? Und plötzlich wird das Bild scharf. Und du merkst, okay, ich bin kein Mörder und ich bin kein Depressiver und ich bin kein Geiselopfer. Aber in allem, was mir diese Menschen erzählt haben, gab es so viele Momente, wo ich dachte, darin findest du dich jetzt wieder. Und das hat mich manchmal erschrocken und das hat mich manchmal zutiefst gerührt. Das hat mich manchmal selber im besten Sinne überrascht, weil ich dachte, ach krass, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, ne? Wie das ist, Stimmen im Kopf zu haben im Rahmen einer Störung, wenn ich selber manchmal denke, in meinem Kopf gibt's auch unterschiedliche Anteile und so weiter. So, und da würde ich am Ende sagen, ja, es hat was Voyeuristisches, absolut, würde ich auch nie kleinreden wollen. Ich finde, man macht diesen Kleiderschrank auf und guckt in den Kopf eines Menschen, aber voyeuristisch wäre ja auch vielleicht etwas, was der andere nicht will. Und bei mir waren nicht nur alle freiwillig, sondern oft so, dass die krassesten Geschichten erzählt haben, mir nachher noch und auch oft mehrmals noch geschrieben haben, boah, das tat richtig gut, das zu erzählen. Und es war auch so, dass mir ganz oft Betroffene, die Ähnliches erlebt haben oder auch was ganz anderes nachher geschrieben haben und gesagt haben, boah, das hat richtig was mit mir gemacht, mal zu hören, dass es jemand anderem, der ein ganz anderes Leben hat, trotzdem irgendwie ähnlich geht.
Ja, ich verstehe den Punkt, aber trotzdem, zurückgefragt, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung dann, ne, als Host von so einem Podcast, sowohl den ZuhörerInnen gegenüber, müssen sie wirklich das jetzt wissen, aber auch, und das erlebe ich als Mensch mit Behinderung, hat man eine Verantwortung gegenüber dem Interviewpartner, will er oder sie sich wirklich so nackig machen, weil das Thema ist ja extrem, ist ja in extremen Köpfen.
Ja.
Und warum ich das deswegen so kritisch sehe inzwischen, ist, dass ich, glaube ich, 15 Jahre meines aktivistischen Lebens bereitwillig vor Mikrofonen und Kameras über meine Behinderung gesprochen habe. Diagnosen, wie oft ich mir schon was gebrochen habe, wie oft ich darunter gelitten habe und so weiter. Und es wurde immer damit gerechtfertigt, dass die HörerInnen das wissen wollen. Und es wurde selten...
Also sorry, dass du danach gefragt wirst, wurde damit gerechtfertigt.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Und ich wurde selten gefragt, ob ich das überhaupt erzählen mag. Oder ob wir nicht über Social Media reden wollen oder über Digitalisierung oder künstliche Intelligenz oder was auch immer meine anderen spannenden Themen sind. Und das heißt, ich war immer dieser Grüß-August zum Thema Behinderung.
Ja.
Und ganz Deutschland weiß, also jetzt nicht ganz Deutschland, aber sehr viele Leute wissen, ohne dass ich es ihnen persönlich nach 4 Tagen erzählt habe, was meine Behinderung ist und wie viele PartnerInnen ich schon hatte. Das kann man alles auf Wikipedia wahrscheinlich sogar nachlesen. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen Person des öffentlichen Lebens. Das kennst du ja vielleicht auch, dass man dann natürlich auch bestimmte Erwartungen nicht mehr haben kann, was Privatsphäre angeht. Aber trotzdem habe ich mich oft genötigt gefühlt, darüber zu sprechen, weil das Thema ist. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass man mich auch ein bisschen davor schützt.
Verstehe ich gut.
Genau, das fällt mir nur einfach gerade dazu ein, dass, keine Ahnung, man weiß inzwischen aus der Psychologie, dass wenn jemand in seinem Leben einen Querschnitt bekommt, durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung, dann ist das natürlich ein krass einschneidendes Erlebnis. Ja, und das kann man nicht schönreden im Sinne von wird schon alles wieder. Sondern man weiß aus der Psychologie, dass es 3 bis 5 Jahre braucht. Gute psychologische Begleitung, bis die Person das gleiche oder mehr Lebensglück empfinden kann als vor diesem Ereignis. Und die können aber zu diesem Punkt zurückkommen. Ja, also dass auch mit Querschnitt man ein glückliches Leben führen kann. Und nicht trotz Querschnitt, sondern mit Querschnitt. Und dann erlebe ich aber eben oft Menschen, die jetzt gerade verunfallt sind, die nach 3 Wochen schon bereitwillig vor der Kamera reden über ihre Erfahrung. Am besten noch am Krankenhausbett interviewt. Wo ich denke so, nee, lass den, die brauchen jetzt Zeit. Die brauchen jetzt einfach Zeit, das überhaupt erstmal zu verarbeiten.
Okay, da, also ich sehe den Punkt und hätte nur den Einspruch, das ist deine Sicht auf, was der jetzt braucht und was der jetzt soll. Klar. Und da tue ich mich schwer, dafür andere zu sprechen, weil ich habe Leute erlebt, wo ich auch so dachte, boah, das wäre mir total viel zu extrovertiert, sowas zu erzählen. Ne? Ich denke zum Beispiel oft über sowas wie Liebesbeziehungen. Du hast ja gerade angesprochen, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, das ist jetzt mein kleiner Pain, das ist nichts, was mir wirklich gefällt, sondern ich will für meine Themen stehen und ich will, dass möglichst viele Leute sich für Wissenschaft und für Psychologie an erster Stelle begeistern lassen. So, und dafür nehme ich in Kauf, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehe und Teil meiner Privatsphäre flöten geht. Aber für mich ist zum Beispiel ganz klar, über sowas wie Liebesbeziehungen und auch über viele Teile so von Familienleben würde ich nicht öffentlich sprechen. Und dann ist das halt von mir eine bewusste Entscheidung, daraus jetzt abzuleiten, wenn jemand anders das tut, das solltest du aber besser lassen, weil psychisch ist das ja viel gesünder, wenn man sich so eine kleine Burg baut um bestimmte Themen und sich da schützt, wie es für mich ist. Das fände ich falsch. Und ich fände es auch falsch zu sagen, hey, du hattest jetzt da deinen Unfall und du fühlst dich jetzt berufen, das jetzt direkt in eine Kamera zu erzählen. Ja, das wäre vielleicht nicht dein Weg, aber vielleicht ist es der Weg dieser Person. Aber ich sehe trotzdem, was du meinst.
Berufung, also das ist ja ein Wechselspiel, ne?
Total.
Berufen, sich fühlen und dann aber auch gefragt werden, Stern-TV steht vor der Tür.
Absolut. Also das vollkommen. Und ich finde auch, ich will da nicht aus der Verantwortung, sondern lieber noch mehr rein. Ich habe das für mich auch an vielen Stellen so, dass ich dachte, hier muss man vielleicht auch eine Person vor sich selber schützen, ne? Weil sie nicht medienerfahren ist, weil sie vielleicht nicht weiß, was sie erzählen soll. Aber ich weiß nicht, wie deine Bewertung der Folgen ist, die wir aufgenommen haben. Meine war, dass auch die großartige Redaktion und der großartige Schnitt und ich zumindest in den Gesprächen es versucht habe, das mitzudenken. Und dann, das weiß man natürlich nicht, weil man es in dem Podcast nicht hört, gab es bei mir in fast allen Fällen, also in seltenen Fällen mal nicht. Ich glaube beim Anwalt von Beate Zschäpe zum Beispiel nicht, aber bei vor allem Menschen, die eben ihre persönliche Geschichte erzählen und medienunerfahren sind, habe ich mir von meinem lieben Freund Matze Hielscher die tolle Idee abgeguckt, eine 24-Stunden-Garantie zu geben. Das heißt, ich habe den Leuten immer gesagt, pass mal auf, du erzählst hier deine Geschichte und ich höre vor allem zu. Das heißt, wenn es einen Punkt gibt, wo du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das möchtest du noch erzählen, immer gerne. Wenn du sagst, da habe ich was gesagt, das passt mir so nicht, dann schneiden wir das raus. Wenn du sagst, da habe ich mich verhaspelt, das will ich lieber nochmal anders sagen, dann auch. Und wenn du heute Abend, und jetzt kommt die 24-Stunden-Regel, irgendwie im Bett liegst und merkst, da war eine Stelle, da habe ich das über meine Familie erzählt, das will ich nicht, dass das öffentlich ist, dann schreibst du uns innerhalb von 24 Stunden, wir nehmen das raus. So, und das ist auch selten passiert, aber es ist mal passiert. Und das war für mich so, dass man natürlich eine Verantwortung hat und dass man natürlich einen Weg finden muss, um diese Gespräche gut zu führen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Szene, Fadumo Korn, eine ganz inspirierende Frau, die ich in München getroffen habe, die hat Genitalverstümmelung als Kind in Afrika in so einem Familienkontext erlebt, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, und ist das furchtbar. Und ich habe dann auch gesagt, hallo alle, die ihr zuhört, das, was wir jetzt hören, ist ganz heftig, weil sie das tatsächlich beschrieben hat. Und sie hat das auch sehr detailliert beschrieben. Ne? Und natürlich könnte ich jetzt sagen, mit ihr hätte ich auch über sowas wie KI oder Social Media oder ihren sonstigen Job sprechen können. Aber sie ist zum Beispiel die Vorsitzende, meine ich, also sie ist auf jeden Fall aktiv in einem Verein, der sich dagegen stark macht. Und dann ist sie natürlich in diesem Gespräch, in ihrer Rolle zu diesem Thema da gewesen. Und sie ist dann natürlich auch in einer anderen Position als Expertin, in einer anderen Position als du, weil sie nicht als Person in der Öffentlichkeit steht. Und das, was und wie sie das erzählt hat, da musste man so schlucken und das war so heftig, aber das war eine Geschichte, wo ich dachte, wenn da Menschen durchgehen und das erleben,
ja, voll.
Wer wäre ich jetzt zu sagen, das höre, da mache ich die Augen vor zu. Ich muss mir ja die Folge nicht anhören. Ich denke auch an sowas wie all das Leid, was ich von Eva Seppeschi oder Margot Friedländer aus dem Konzentrationslagern gehört habe, was die da beschreiben. Das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Da zu sagen, das hätte jetzt was Voyeuristisches oder das wäre jetzt was von, ich entscheide für irgendwen, dass dieses Leid jetzt öffentlich wird. Nee, das sehe ich sogar ganz anders. Das ist für mich eher ein Punkt, wo ich sage, ich finde das wichtig, dass jemand wie ich, der mit ganz wenig Leid oder ganz ohne Leid aufgewachsen ist, total privilegiert, sich solchen Themen stellt.
Ja, vielleicht muss man da nochmal unterscheiden zwischen Experte. Also ich würde mal sagen, Margot Friedländer ist jetzt nicht nur, sagen wir mal, Betroffene, sondern weil sie so viel darüber geredet hat und weil sie ja auch eine historische Figur ist, auch eine Expertin auf dem Gebiet. Und ja, es gibt wahrscheinlich keinen da draußen, der mehr weiß als sie, oder sehr wenige Leute, die mehr wissen oder genauso viel wissen wie sie. Das heißt, ich würde ihr schon auch einen Expertinnenstatus geben wollen und dann tut sie das in eigener Verantwortung. Aber nach 3 Wochen ist man noch kein Experte.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Also ich beziehe das jetzt gar nicht so sehr auf deinen Podcast. Es gibt ja sehr viele
True-Crime-Themen
und YouTuberInnen, ja, auch mit Behinderung übrigens. Grüße gehen raus an Leroy. Wo ich auch manchmal denke, so ja, das ist so extrem, wo ich mich frage, so weißt du, was du da gerade tust?
Absolut, und also total.
Das total ist schwierig.
Ja, völlig bin ich komplett bei dir. Und deswegen bin ich eher froh und dankbar, dass mal so eine Frage kommt, weil ich merke auch für mich, das ist was, wo man, finde ich, sehr reflektieren muss, wo man einen hohen Gewissenhaftigkeitsanspruch machen, an sich haben sollte. Da dürfen Fehler passieren, weil es passieren überall Fehler. Und die Frage ist für mich dann eher, Klar. Wie geht man im nächsten Schritt damit um? Ich hoffe, dass mir da nicht so viele Fehler passiert sind, beziehungsweise, dass ich im Laufe dieses Podcasts für mich so gemerkt habe, dass und wie wir das machen, das funktioniert. Also ist vielleicht noch ein Beispiel, war eine junge Rechte, Naomi Seib, die war damals, als ich sie getroffen habe, ich würde vermuten 18, vielleicht ein bisschen älter, und ich habe sie auch in ihrem in Anführungsstrichen Kinderzimmer, also in dem Elternhaus getroffen. Das war alles auch noch so ganz jugendlich und jung, und die hat die krudesten Verschwörungstheorien und die furchtbarsten rechten Thesen so auch zum Teil gehabt, und das war zum Beispiel etwas, wo ich wusste, das ist aber jetzt hier kein YouTube-Video, wo ich einfach jemanden erzählen lasse und dem unreflektiert und unkommentiert eine Bühne gebe, sondern im Gegenteil, ist ein Psychologie-Podcast, wo jetzt in der Folge zum Beispiel es immer wieder Unterbrechungen gab. Einmal, weil ich sie in dem Gespräch schon unterbrochen habe und gesagt habe, guck mal, da genau das, was du machst, ist jetzt abweichen von meiner eigentlichen Frage. Jetzt fällst du wieder in die alten Muster. Also ich habe versucht, die Methoden aufzudecken, mit denen junge Rechte und auch rechte Influencer arbeiten. Und wir haben durch Meta-Ebenen, also das heißt, dass das Gespräch unterbrochen wird, wo nochmal eingeordnet wird, genau diesen Punkten einen Rahmen gegeben. So, und jetzt kann man sich streiten, wie gut das gelungen ist oder nicht, aber ich dachte dabei, weil mir das viele Leute nachher geschrieben haben, und es war für mich auch selber die Erfahrung, schau mal, ich habe besser verstanden, wie die Mechanismen der neuen Rechten sind. So. Mhm. Und natürlich hätte ich vielleicht noch besser verstehen können und vielleicht hätte ich noch an der Einstellung noch mal kritischer gegengehen müssen. Aber journalistisch kritische Gespräche zu führen, das finde ich ganz wichtig, dass es sowas gibt.
Wir leben in einer Gesellschaft, das Gefühl habe ich zumindest gerade, wo die Gleichzeitigkeit der Krisen immer mehr werden. Ich weiß gar nicht, ob man das, wenn man das objektifizieren würde, der Fall ist, stimmt, aber ja, medial kriegen wir die ganze Zeit eine Krise nach der anderen mit. Heizung, Gas, Ukraine, Russland, Israel, Klima. Also alles ist gleichzeitig. Und in der Zeit verbrauchen wir wahrscheinlich alle unsere Resilienzen, die wir im Alltag so haben, sodass wir dann privat vielleicht auch immer dünnhäutiger werden. Das ist meine Beobachtung an mir selbst. Und dann anfangen, so komische Sachen zu machen. Auf Social Media dann die Gegenseite vorverurteilen, weil sie noch nichts gesagt hat.
Ja.
So, ne? Und dann denke ich so, warte mal kurz. Muss jeder zu allem etwas sagen? Die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie soll ich sagen, ob dieses Meckern nicht immer leichter ist,
ja,
als erstmal zuzuhören oder auszuhalten oder was zu tun. Und dass wir nur noch einander anschreien auf Social Media, und das verlernt haben, auch in der Meinungsverschiedenheit die Gemeinsamkeit zu finden.
Also der Wir können uns jetzt zig Themen dabei vorstellen. Für mich ist es oft so, mit dem Rückblick, ich nehme jetzt mal eins raus, und der Corona-Pandemie, dass ich noch genau weiß, was ich, weil meine Eltern sind über 60 und ich dachte so, wenn denen jetzt was passiert und die sich anstecken, ne, was natürlich irgendwann passiert ist, aber am Anfang wusste man ja nicht so genau. Und dann Leute sagen, ich lasse mich aber nicht impfen, weil ich weiß ja nicht, was ist mit dem Impfstoff. Und da weiß ich noch genau, wie egoistisch ich das fand und so dachte, wie, du musst dich doch impfen. Ich will auch keine Spritze in den Arm, schon alleine, weil ich keine Spritzen mag. Und natürlich wüsste ich auch gerne genauer, was ist in diesem Impfstoff. Und ich bin auch jemand, der jetzt nicht gerade Bock auf Medikamente oder sowas hat. So. Und ich dachte aber, es ist doch verdammt Bürgerpflicht, jetzt zu sagen, ich muss mich aber impfen lassen, damit die vielleicht nicht so jung und stark und sonst wie sind, geschützt sind. So, und dann gab es Leute, die haben das nicht gemacht. Und ich weiß noch, wie heftig die Konflikte waren. Und wenn dann so Leute in deinem Freundeskreis da waren, wie man sich auch gegenseitig verurteilt hat. Mhm. Jetzt mit diesem zeitlichen Abstand merke ich, war man nicht zu harsch? Und jetzt nehme ich das nächste Thema. Witzigerweise habe ich gestern noch abends beim Spazierengehen darüber nachgedacht. Und ich habe nicht die Antwort. Ich weiß es nicht genau. Was machen wir mit, wenn wir jetzt 20% potenzielle AfD-Wähler in diesem Land haben? Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt denen allen sagen, ihr seid Nazis, ihr seid schlecht, ihr seid falsch, mit euch rede ich nicht. Also, ne, es ist wahrscheinlich bei den meisten so, dass man irgendwie in seinem Umfeld hoffentlich weniger, aber vielleicht doch irgendwie diesen rechten Onkel hat. Und für mich gibt's keine Entschuldigung zu sagen, ich wähle eine rechtsradikale Partei. Für mich gibt's keine Entschuldigung für Antisemitismus. Für mich gibt's keine Rechtfertigung, Menschen fertig zu machen. Für mich gibt's keine Erklärung dafür, dass du sagst, wir müssen auf Menschen auf der Flucht an einer Grenze schießen. Für mich gibt's nichts, was dieses Ressentiment schüren und all das, was die AfD Furchtbares macht, irgendwie schön macht oder wo man sagen würde, jo, das hat ja auch was Gutes. Um Gottes Willen, ist das furchtbar, ist das dreckig, ist das mies. Und jetzt kommt kein Aber, sondern eher so die Frage, was machen wir trotzdem, wenn so viele Menschen sagen, daran zieht mich etwas an oder ich guck da nicht kritisch drauf. Und ich denke dann an einen Neonazi-Aussteiger, den ich mal interviewt habe vor längerer Zeit, und der sagte, da als Jugendlicher ist er da reingekommen, ne? Und dann war der da drin und dann war das so dieses, das gibt mir jetzt ein Identitätsgefühl und das gibt mir Stärke und wir gegen die. Es gibt ja kaum etwas, was Menschen mehr Identität gibt als das Gefühl, ich bin hier die eine Gruppe und da drüben stehen die bösen anderen. So, wo ich das Gefühl habe, das mit sowas arbeitet die AfD ganz, ganz bewusst und es ist so furchtbar, was passiert. So, und der sagte mir, was mich rausgeholt hat, war, dass mir eine Hand ausgestreckt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Jugendarbeiter war, ich meine aber schon, er ist in so ein Aussteigerprogramm gegangen, wo dann wahrscheinlich auch irgendwann ein Sozialarbeiter sitzt, wie du bei der Telefonseelsorge saßt und zugehört hat, irgendwie gesagt hat, hier ist die Tür nicht zu. Trotz allen Fehlern, trotz all dem Mist, trotz all der Ideologie, die du mit verbockt hast, hier ist noch eine Hand ausgestreckt. Und jetzt, weil Margot Friedländer für mich eine Frau ist, die mich nicht nur inspiriert hat wie kaum eine andere, sondern wo ich wirklich denke, deren Lebensweisheit Wahnsinn. Ich habe bei mir bei der Tournee am Ende eine Zugabe, wo es darum geht, genau das, was du gerade angesprochen hast, was machen wir jetzt in dieser Welt und in dieser Situation und gibt es eigentlich einen Grund für Hoffnung? Und dann sage ich, das will nicht ich euch beantworten, sondern Margot. Und Margot kommt schon vorher in dem Ganzen vor, weil ich auch über diese Situation spreche, was das psychisch bedeutet, untertauchen zu müssen, ne? In einem Land, wo dich alle ablehnen und was die alles an Resilienz aufgebaut hat. Also es ist ja total inspirierend, deren Geschichte. Und dann ganz zum Schluss spiele ich das Video ein von unserem Gespräch und da guckt sie in die Kamera und sagt, das, was war, war, aber es darf nie wieder sein und ihr müsst dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Denn ich will nicht, dass einer von euch das erleben muss, was wir erleben mussten. Und trotzdem glaube ich, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes ist. Und da kriege ich immer wieder Gänsehaut, ne, wenn die das sagt. Und dann denke ich jetzt von außen zu sagen, das spreche ich jetzt jemandem, der rechts wählt oder der sich falsch verhält in unserer Gesellschaft ab. Wo kommen wir hin? Und deswegen ist vielmehr für mich so mittlerweile die Frage, ohne dass ich sage, das ist vielleicht die perfekte Antwort. Ich habe da auch ganz viel Hadern mit mir, weil ich natürlich auch sage, wir müssen alles tun, um uns gegen die AfD, um uns gegen Antisemitismus, gegen Ausländerfeindlichkeit in diesem Land zu wehren. Und sei so wehrhaft, wie du nur kannst. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, ich muss den Menschen, die sagen, jetzt wähle ich AfD, eine Hand ausstrecken, um zu sagen, ihr könnt da auch wieder weg zu uns kommen. Kannst du was mit tun? Also was sagst du?
Ja, total spannend, weil ich bin jetzt in den letzten Wochen auf einen Podcast gestoßen vom Schweizer Fernsehen, Sternstunde Philosophie, den kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Und da war zu Gast der Philosoph Omri Böhm. Mhm. Und Omri Böhm hat ein Buch geschrieben, das heißt Radikaler Universalismus. Und das ist quasi sein Gegenmodell oder Gegenvorschlag zu dieser ganzen Identitätsentwicklung. Was gerade passiert weltweit, in allen Ländern, in allen Gruppierungen, dass wir uns über Identitäten definieren und du bist dann irgendwann nicht behindert genug, nicht schwarz genug, nicht Feminist genug oder was auch immer, um mitsprechen zu können. Und wir zerklüften unsere Gesellschaft in immer kleinere Einheiten. Und das ist irgendwann ein Problem, weil wir dadurch den Dialog miteinander verlieren. Mhm. Und das hat angefangen wahrscheinlich mit links-rechts. Ja, man hört sich einfach nicht mehr zu. Diese Lager sind so weit auseinander, dass auch gar kein Interesse mehr aneinander besteht. Und was wir jetzt machen, um uns selbstwirksam zu fühlen als Menschen der linken oder der rechten Seite, ist, dass wir anfangen, Leute in den eigenen Reihen zu bearbeiten, weil wir die noch umdrehen können, auf unser Lager ziehen oder nicht. Und das ist insofern gefährlich, weil das eben diese Zerklüftung der Gesellschaft bedeutet. Und Omri Böhm sagt, es gibt aber eben trotzdem noch den gemeinsamen Nenner. Also sowas wie, es ist egal, ob das jetzt zum Beispiel Israel-Palästina, ja, da sagt er das als Beispiel, ein Babyleben ist gleich viel wert.
Ja.
Egal, ob es ein palästinensisches Baby oder ein israelisches Baby ist.
Mhm.
Und wenn wir uns darauf nicht mehr einigen können, dann haben wir auch die Hoffnung verloren eigentlich. Und wir müssten wieder an diesen Punkt kommen, des Universalismus. Worauf können wir uns alle wieder verständigen? Und das toleriert nicht, dass man Rechten immer zuhören muss. Und dass man sie alles sagen lassen darf.
Ja.
Ja, sondern einfach zu sagen, aber du hast doch auch Eltern, die du liebst. Oder deine Sorge ist doch eigentlich auch, dass du dir deinen Wohnraum nicht leisten kannst. Sind es wirklich die Menschen, die Flucht suchen, die das Problem machen? Oder werden wir instrumentalisiert, einander zu hassen? Von welcher Seite auch immer. Und das fand ich total interessant. Da, glaube ich, würde ich viel mehr nochmal auch journalistisch und auch politisch drüber nachdenken lassen wollen. Mein Appell an alle da draußen. Was für Antworten entwickeln wir eigentlich, wenn, wie du sagst, 20% der Gesellschaft eine AfD wählen würden? Was machen wir, wenn 20% dann im Bundestag oder Landtag sitzen? Wir müssen damit umgehen. Und das heißt nicht, dass wir es akzeptieren müssen. Es heißt einfach nur, dass wir trotzdem noch irgendwie miteinander Bus fahren können sollten, ohne dass wir alle einander verprügeln, jeden Fünften.
Ja, und es heißt ja trotzdem auch nicht, das fand ich gut, dass du es noch dazu gesagt hast, dass ich dagegen nicht kämpfe und dass ich mich dagegen nicht wehre. Es gab von Frank-Walter Steinmeier vor einiger Zeit die Aussage, es reicht nicht, ich krieg's nicht mehr hin. Das war sowas mit, dass es nicht reicht, dass du jetzt sagst, ich bin irgendwie ich bin demokratisch oder sowas, sondern dass es hieß, du musst antidemokratisch sein. Weißt du, also wenn jemand antidemokratisch ist, dann musst du dich auch gegen den wehren. Das reicht nicht, dass du einfach nur sagst, ich bin demokratisch oder ich bin hier irgendwie der Gute.
Genau.
Und das ist für mich
also
ein
Toleranz
ganz...
Toleranz gegenüber der Intoleranz
ja,
ist das Schwierige.
Ja, genau. Das ist ein riesen schwieriges Thema und ja auch ein riesen philosophisches Fass. Und trotzdem bin ich halt der Meinung, in allem, wie ich mich gegen dann auch vor allem Strukturen wie so eine Partei, ne, die ja eine Struktur darstellt, wehre und darauf hinweise, dass das nicht geht und versuche, denen keine Bühne zu geben und nicht allem zuzuhören und das vor allem nicht einfach stehen zu lassen, so sehr befürchte ich, dass wir, auch wenn es unglaublich schwer fällt, dann immer wieder auch unterscheiden müssen. Da gibt es Menschen, und das ist ja ein Riesenthema auch in der Psychologie, es gibt Menschen, die haben Taten begangen, die haben Fehler gemacht und trotzdem dieser Versuch, den Mensch von dem, was er da tut oder macht, zu trennen und zu betrachten, es ist trotzdem noch ein Mensch. Es war trotzdem mal ein Baby und warum sollte jetzt dieser Mensch nicht auch als Lebewesen einen Wert haben, dem ich sage, ich schlag dich eben nicht im Bus zusammen, weil du AfD gewählt hast. So. Und das ist, nochmal, ich habe da überhaupt nicht die Antwort für mich auch noch nicht gefunden. Aber früher war es in meinem Kopf, dass ich so dachte, wenn es hier mal einen AfD-Kanzler gäbe, ich würde auswandern. Und mittlerweile merke ich, das hat sich total gewandelt. Mittlerweile habe ich so viel Respekt, auch nachdem ich mich mit der Weißen Rose und den Geschwistern Scholl auseinandergesetzt habe, so ein Stück weit. Ne? Und man auch, das fand ich eine super spannende Untersuchung, das habe ich mal bei, ich glaube, SWR 2 Wissen im Podcast gehört, wo so vom Rheinland erzählt wurde, wie es neben diesen großen Heldinnen und Helden, die sich gegen den Nationalsozialismus gewehrt haben, auch ganz viel kleine Hilfe gab von, wir verstecken jemanden, was ja schon eine Lebensgefahr bedeutet, aber auch sowas wie, wir besorgen dir was zu essen, wir gucken, dass es dir irgendwie besser geht als Verfolgter in Deutschland. Das fand ich so mutmachend und das fand ich so wichtig und stark. Und ich saß letztens mit einer jüdischen Familie, mit der ich befreundet bekannt bin, zusammen am Tisch. Und die erzählten so, naja, Leon, würdest du dir das so vorstellen? Da kommt dann einer rein und der, so ein Handwerker von mir aus, und der haut dann so als Beispiel raus, ja, Mark Zuckerberg und so, das ist ja alles Rothschild und Social Media, das ist alles hier eine Judengeschichte oder sowas. Und dann meinen die, sie wissen schon, dass das eine antisemitische Verschwörungstheorie ist. Und dann sagt so jemand, ja, aber das stimmt doch, das wird man ja noch sagen dürfen. Und das Spannende war, und diesen Satz werde ich nie vergessen, die meinten dann zu mir, das ist schlimm, was der da macht, dieser Handwerker, aber eigentlich noch schlimmer ist, wenn ihr drumherum steht und nichts dagegen sagt. So, und das.
Aber dagegen sagen, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dagegen sagen heißt halt nicht, dass es reicht, auf Social Media einen Post zu machen.
Richtig. Richtig.
Und das ist das aber auch nicht. Die Leute, die setzen dann alle anderen unter Druck, schreibst auch mal was auf Social Media, bist du pro oder gegen Palästina oder Israel und dann bist du in einem Rechtfertigungszwang, in dem du vielleicht selber noch gar nicht erstens gedanklich angekommen bist, was deine Haltung zu der Sache ist oder sie vielleicht auch nobody cares, also weil die Komplexität so groß ist und du nur privat gucken kannst und es auch nicht deine Verantwortung ist, die Welt aufzuklären.
Ja.
Aber privat gucken kannst, wenn du Unrecht siehst. Und da, glaube ich, können wir alle viel voneinander, müssen wir viel mehr lernen auch. Wenn ich Unrecht sehe, wie gehe ich am besten damit um? Anstatt zu schweigen.
Ich finde es auch immer sehr leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber ich merke für mich, ich muss mir gegenüber klar haben, ich bin in einer sexistischen, an vielen Stellen antisemitischen, rassistischen, homophoben Gesellschaft aufgewachsen. So, und dass ich irgendwie mal, als ich 16 war, sage ich dir ganz ehrlich, dass so dieses Wort so, behindert, boah, ist das behindert, das hast du ja bestimmt schon tausendmal gehört, so, dass das so als sowas wie so ein Schimpfwort halt ist, ne, oder auch gay. Was haben wir immer so auf dem Schulhof, so, boah, ist das gay und so. Was schäme ich mich da heute für? Und das ist nur ein Beispiel, ne, irgendwie eine Jungsgruppe, wo du dann einen sexistischen Spruch raushaust, überhaupt, was man auch zum Teil für einen Menschen und vielleicht auch Frauenbild, mit dem man sozialisiert wurde, gegen das man sich dann wehren muss, ne, und da finde ich einfach sich, also anzuerkennen, hey, auch in deinem Kopf wird es bestimmt viele antisemitische Vorurteile geben. Hey, in deinem Kopf gibt es vielleicht auch eine Homophobie, vielleicht eine Transphobie, such dir was aus. Und wisse, dass das da ist und dass das ein Akt ist, sich dagegen zu wehren, aber zu sagen, das mache ich jetzt nicht und ich lasse das jetzt so, damit täte ich mich dann wirklich schwer.
Aber das finde ich zum Beispiel, ich erwarte da jetzt kein Mitleid, aber wir Männer haben es auch nicht gelernt. Wenn wir auf Sexismus angesprochen werden, den wir verbreitet haben, den wir unterstützt haben, den wir still hingenommen haben, ich habe es zumindest nicht oder sehr spät lerne ich es erst, da die richtige Position einzunehmen, die wirklich hilft. Und nicht zu sagen, ja, stell dich nicht so an oder ich habe das aber anders gehört oder ne, so. Das ist ja oft so Reaktion, die wir tun, weil wir auch nicht derjenige sein wollten.
Ja.
Aber trotzdem war es falsch.
Total. Und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wir anerkennen, es gibt ein unglaublich vergiftetes Männlichkeitsbild in unserer Gesellschaft. Sei hart, sei stark, die Frau untergeordnet. Und da können wir jetzt sagen, es stimmt doch gar nicht. Doch, wir sehen das in großen Studien, dass das immer noch in ganz, ganz vielen Köpfen vorherrscht. Auch wenn junge Männer da ausgeglichener werden und sagen, Mann und Frau sind gleich, ne, und gleichgestellt nach dem Motto, gibt es auch da eine Polarisierung. Und wenn ich an all diese Andrew Tates und diese furchtbaren, toxisch-männlichen Bilder, wo du denkst, wie das liken Teenies auf TikTok, so, das macht ja fettig. So sehr denke ich mir dann, ja, wir Männer können da uns an vielen Stellen beklagen, aber eigentlich müssen wir uns erstmal bewusst machen, wir sind verantwortlich dafür, zumindest sehr maßgeblich. Und der nächste Punkt ist jetzt, und das fällt mir oft zu sehr vom Tisch, wenn es um sowas geht wie Psychotherapie in Anspruch nehmen. Wir haben es ja heute viel gemacht, über Gefühle reden. Schwäche zeigen dürfen, auch sich um die Familie vielleicht auch kümmern wollen, dass all das Sachen sind, die nicht dem männlichen Stereotyp entsprechen und dass wir dann denken, das wäre unser Rollenverständnis. Das ist ein Punkt, wo diese toxische Männlichkeit mal als allererster Stelle von uns Männern kommt und bestimmt zuerst den Nicht-Männern auf diesem Planeten schadet, aber sie schadet auch uns Männern. Und wenn das jetzt einer ändern kann, dann ja wohl wir, Männer.
Aber wenn wir im Bereich Sexismus schon es nicht können,
das lasse ich so nicht stehen. Wieso können wir es nicht? Wir haben es vielleicht nicht gelernt, aber wir haben vieles nicht gelernt.
Wenn wir nicht gelernt haben, dann zeigt es ja, wie weit der Weg noch ist.
Beim
Thema Antisemitismus,
Antirassismus,
Anti-Ableismus und was auch immer. Das soll keine Entschuldigung sein, aber ich finde das so, so krass. Und wir schreien uns gerade einfach nur noch an.
Mhm.
Jetzt habe ich ein Dilemma. Wir reden schon sehr lange. Ich habe noch so
viele
Fragen. Aber eine Frage, ich versuche die mal zu kombinieren. Ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, in dieser Social-Media-Welt werfen wir inzwischen auch mit Begriffen um uns.
Mhm.
Ja, sowas wie toxisch, narzisstisch, Trigger, wo wir Begriffe aus der Psychologie benutzen, aber ihren Wert und ihre wahre Bedeutung oft gar nicht verstehen. Es gibt ja auch, das hast du selber mal gesagt, dass du auch zum Beispiel ein Problem hast, das Wort Triggerwarnung so oft zu gebrauchen.
Ja.
Oder dass es auch problematisch sein kann. Und ich habe ein Problem damit, wenn plötzlich alles Narzissten sind.
Ja.
Weil wenn man
vor allem
online,
alle anderen.
Genau. Und das ist total interessant, weil ich habe da mal gegoogelt, mir wurde öfter vorgeworfen, ich wäre ein Narzisst.
Ah, ja.
Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe dann geguckt, was heißt denn das? Und ich habe mich wirklich getroffen gefühlt.
Ja.
Und ein Narzissten zeichnet aus, dass er das nicht sieht. Und dann habe ich danach gegoogelt, was kann ein Narzisst machen, wenn er kein Narzisst sein will. Und es gibt nur Ratgeber für Menschen, die mit Narzissten zu tun haben.
Ja.
Aber es gibt keinen Ratgeber, hilf, ich bin ein Narzisst. Es ist mir zu einfach, wenn dann die Antwort der Leute ist, ein Narzisst erkennt das ja nicht an. Verstehst du, was ich meine?
Ja, da muss ich jetzt einmal sagen, das ist immer schwierig, weil bitte versteh das jetzt nicht falsch.
Nee,
ich sag dann immer, ja, die Wissenschaft sagt aber was anderes und wir reden ja aber hier in einer Diskussion und da habe ich jetzt nicht den Anspruch darauf, dass man dann die Wahrheit gepachtet hat, nur weil man jetzt eine Studie dazu kennt. Ich kenne aber einige Wissenschaft zum Thema Narzissmus und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der in Anführungsstrichen kürzeste Narzissmus-Test funktioniert so: Ein Narzissmus ist total in sich selber verliebt und findet sich überragend geil und klasse und toll und das schon wirklich in einem Ausmaße, was eigentlich zu viel ist. Und wenn man jetzt Menschen fragt, bist du ein Narzisst? Und ich habe dir diese kurze Beschreibung gegeben. Menschen, die in sehr großen narzisstischen Persönlichkeitstests dann hohe Werte hätten, die würden auf diese Frage eher mit Ja antworten. Also ich würde dir widersprechen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Narzissten sagen, ich bin so geil. Wenn du mir jetzt sagst, so sind Narzissten, yo, so bin ich auch, die geben das in Anführungsstrichen zu. Es mag sein, dass sie es manchmal nicht erkennen. Und wir müssen ja, und jetzt ein ganz, ganz spannender Punkt, was auch diese Begrifflichkeiten aufmacht. Wir müssen ja unterscheiden zwischen narzisstisch sein und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Genauso wie wir unterscheiden müssen zwischen, du bist mal traurig und niedergeschlagen, aber drum ja noch nicht depressiv. Mhm. Und das ist etwas, was für mich das Problem mit diesen Begriffen ist. Wir benutzen die dann, und ganz ehrlich, dass man mal einen Begriff benutzt wie, hey, du bist ja ein Arschloch und in Wirklichkeit bist du kein Arschloch, sondern hast ein Arschloch. Das ist ja auch sowas, wo man jetzt sich streiten könnte, ist das eigentlich ein korrektes Wort? Weil das ist ja fachlich jetzt falsch benutzt, könnte jetzt ein Mediziner sagen. So, aber bei sowas wie narzisstisch oder auch Trigger, ja, bedienen wir uns zunehmend aus so einem psychologischen Repertoire und dann nennen wir alle Narzissten und das ist direkt ja auch was sehr Vorwurfsvolles, ne, wo man aber sagen müsste, naja, wenn man es jetzt genau betrachtet, wäre jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung einfach jemand, der besonders stark diese narzisstischen Züge hat, dass die alle Menschen von bis haben, also es ist, manche haben es mehr, manche haben es weniger, das wird dann unterschlagen. Und es wird noch unterschlagen, dass jemand, der das dann tatsächlich hat, dass der leidet, ne? Dass der im Zweifel ein Störungsbild erfüllt. Und selbst wenn ihm, das ist jetzt der Punkt, dieses Leid vielleicht gar nicht so bewusst ist, das hört man dann nämlich eher, dass das etwas ist, wo man jetzt sagen müsste, hey, man, dafür bemitleide ich dich und da mache ich mich jetzt nicht noch drüber lustig oder benutze das als diffamierendes Wort gegenüber Raul. Also ich nehme dich jetzt gar nicht so wahr, aber wir kennen uns dafür vielleicht nicht gut genug, um damit ich das jetzt beurteilen könnte. Von außen habe ich immer keinen Freund von. Aber ja, du kommst mir jetzt gar nicht so vor, wenn ich dann an die Beschreibung denke, die man so von Narzissten aus der Forschungsliteratur hat, dann würde ich jetzt einfach mal unterstellen, da kommst du mir meilenweit entfernt von vor. Gut. Und Trigger ist noch so ein Beispiel. Ja, gibt viele solcher Begriffe. Triggerwarnung. Die spannendste Untersuchung, die ich dazu kenne, die ist relativ neu. Und es ist ja erstmal eine schöne Idee zu sagen, da ist jemand, der hat was Schlimmes erlebt. Der wurde als Kind entführt oder weiß ich nicht, der hat eine Gewalterfahrung gemacht. Und jetzt muss ich vor den Instagram-Feed, bevor das Video kommt, wo Gewalt gezeigt wird, vielleicht aus Israel, da muss ich eine Triggerwarnung machen. Weil jemand, der schon irgendwie vorbelastet ist, der traumatisiert ist, den könnte das ja wieder triggern. Und dann wird die emotionale Wunde aufgerissen. Und wer denkt, dass Menschen so fühlen, und du hast ja gesagt, das wäre die letzte Frage, vielleicht schließt sich dann schön der Kreis zum Anfang. Der hat das Fühlen nicht verstanden. Denn mir haben die Betroffenen immer wieder gesagt, was uns wirklich triggert, das sind absolute Kleinigkeiten. Das kann der Geruch von einem bestimmten Parfüm sein, das rote Auto von einer bestimmten Marke oder eine Melodie. Die Idee, dass wir keine Gewalt sehen können, weil wir mal Gewalt erlebt haben, das ist einfach Quatsch. Und das zeigt die Forschung auch. Und jetzt kommt diese Studie, die halt zeigt, dass man im Zweifel sogar den Menschen eher schadet, weil... Und das hattest du eben auch mal angerissen, wenn immer so meine Message ist, oh Vorsicht, da drüben kommt so ein armer Traumatisierter, den müssen wir jetzt aber in Watte wickeln, den können wir ja gar nicht durchs Leben gehen lassen, der braucht Triggerwarnung, für den machen wir das, Mensch sind wir alle nett, Mensch sind wir toll und der ist ja so schwach und schlecht, dann ist die Botschaft ja, ey, du hast gar keine Chance, dich von deinem Trauma mal zu lösen und diese neuere Studie zeigt jetzt eben, dass das im Zweifel die Heilungschancen sogar bremsen könnte, weshalb die große amerikanische Psychologieorganisation APA sagt, bitte Vorsicht mit Triggerwarnung. Und ich mache überhaupt keine mehr. Ich will auch nicht morgens beim Instagram-Scrollen plötzlich ein krasses Gewaltvideo sehen und ich will auch nicht in einem Podcast irgendwie in eine Szene reinstolpern, wo ich plötzlich was höre, wo ich jetzt gerade gar nicht darauf vorbereitet bin. Aber das kann man ja, indem man sagt, hey, in einem True-Crime-Podcast geht es um Mord und Totschlag, erstmal wissen. Und bei In Extrem Köpfen sage ich auch vorher, hier kommt jetzt gleich eine Geschichte, die ist echt, die ist vielleicht auch brutal und krass. Und dann ist das aber erledigt, wenn ich das als Triggerwarnung verpacke, dann mache ich mich zu so einem ganz Tollen, der an alle armen Befindlichkeiten gedacht hat und die, um die es mir eigentlich gehen müsste, den schade ich im Zweifel. Und das ist für mich auch so ein bisschen...
Es hat was Bevormundendes.
Es hat was Bevormundendes und es ist so ein bisschen der Zustand unserer Welt. Ich weiß besser, was für dich gut ist als du und ich muss es hier irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen gerecht machen. Deswegen packe ich mal lieber eine Triggerwarnung davor, da kann mir keiner einen Vorwurf machen. Das ist einfach Bullshit.
Wow, ja, das ist wirklich eine gute letzte Frage gewesen. Auch wenn ich immer eine andere letzte Frage habe an alle Gäste.
Ja, nee, dann war es die vorletzte.
Okay, also ich habe eigentlich noch zwei Fragen.
Weil ich würde eh hier noch bleiben, ne? Aber du hast, ich verstehe, die Folgen muss man ja auch mal ein bisschen im Rahmen haben.
Ja, du kennst das ja wahrscheinlich auch.
Ich kenne das gut.
Wir können das ja in eine zweite Folge anschließen. Ich habe einen Gedanken noch, den ich gerne mit dir teilen wollen würde. Und zwar, jeden Podcast fange ich eigentlich mit der Frage an, gab es schon mal einen extremen Moment in einem Aufzug, wovon du erzählen würdest?
Ich war, ich hoffe, das gilt jetzt als solches, im ältesten existierenden Holzaufzug, ich glaube, der Welt oder auf jeden Fall Europas. Ich habe letztens für Terra X in Istanbul gedreht und das war ein ganz altes Hotel, wo schon Mustafa Kemal Atatürk irgendwie die Revolution geplant hatte. Also war sowieso ein ganz besonderer Ort und da durfte ich in diesem knarzenden, irgendwie ganz unsicher und gleichzeitig hatte man so eine Ehrfurcht vor diesem Handwerk, in diesem Holzaufzug, so 2-3 Etagen mit dem Hoteldirektor rauf und runter fahren für das Kamerateam und wir mussten das mehrmals machen, weil für Film muss man immer wiederholen und so beim dritten Mal dachte ich, oh, hoffentlich schafft er noch eine Runde. Das war ein sehr schönes Aufzugserlebnis, weil es hatte so diese Aufregung, so ein bisschen den Nervenkitzel wie bei so einer Achterbahnfahrt und gleichzeitig hat es dieses historisch Erhabene, was Istanbul ausstrahlt und das war eine Aufzugsgeschichte, die fällt mir jetzt gerade ein.
Wow. Ja, dann können wir alle irgendwie mit resonate, wenn wir mit so super alten Aufzügen unterwegs sind.
Total geil. Bist du schon mal Paternoster gefahren? Also geht das mit dem Rollstuhl?
Nee, da traue ich mich immer nicht, diesen einen Moment rein oder raus.
Ja, ich auch noch nie.
Ich habe gehört, man ist dann, wenn man einmal rum ist, auf dem Kopf.
Das ist so eine Kindheitsvorstellung, ne? Ja, genau. Paternoster funktioniert, ja.
Aber jetzt wirklich die allerletzte Frage. Gibt es eine Organisation, die du kennst, die du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest, die man sich mal anschauen kann, die du unterstützenswert findest?
Es gibt sogar zwei, Save My Brain, das ist was aus Münster, wo ich ja hier auch wohne, und die setzen sich ein für Kinder, die schwere Schädel-Hirntraumata haben, ne? Also die wirklich so oft bei einem Unfall zum Beispiel eine starke Kopfschädigung haben. Und das Spannende ist jetzt, dass diese Familien oft sehr umfangreich betreut werden müssen, weil das zum Beispiel zu wirklich drastischen Persönlichkeitsveränderungen auch bei dem Kind führen kann. Und die machen Prävention, wo es um Helmtragen geht, aber eben auch sind dann da für diese Familien. Das finde ich großartig. Und das zweite ist der Rote Keil. Das ist ein Netzwerk gegen oder für Missbrauchsopfer, und mit denen hatte ich zum Beispiel auch immer wieder bei den In extremen Köpfen Folgen zu tun, weil dieses Aufklären und eben den Opfern, den Betroffenen eine Stimme geben, denen zuzuhören und klarzumachen, was die aushalten mussten, und dass man das als Gesellschaft mal versteht, da machen die sich für stark, und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Job, also die beiden.
Ja, das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes hier verlinken.
Danke.
Ich habe auch gerade mal in den Shownotes Papilio reingetan.
Das ist gut. Ich habe mir ja so viel mitgeschrieben. Ich habe mir auch das Buch mitgeschrieben, was du gesagt hast, Radikaler Universalismus.
Genau, von Omri Böhm.
Ja.
Und ich würde mich mega freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten wieder zu einer
Ey, Raul, auf jeden Fall, jederzeit. Dann darf ich dich aber auch einladen, weil ich bin ja auf Tour, wie du weißt. Gute Gefühle, das passt ja auch zu unserem Gespräch. Und ich komme auch, du bist ja in Berlin, ja. Ich komme auch nächstes Jahr wieder in die Columbia-Halle. Ich komme aber auch in alle anderen Städte in Deutschland. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mal rumkommst. Und dann würden wir uns eh endlich mal wieder in echt sehen. Und wenn du Lust hast, ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, ich würde auch deiner Community 3x2 Karten verlosen. Wer Bock hat, die zu bekommen, könnt mir einfach eine Mail schicken über post@leonwinscheid.de. Und dann schreibt ihr da rein Karten von Raul, und dann würde ich hier deiner Community nochmal 3x2 Karten verlosen, wer Lust hat, mal auf Psychologie live, auf Experimente in der großen Halle und eine Show.
Mega cool. Vielen,
so?
Vielen Dank.
Cool.
Ja, das verlosen wir gerne. Und bleibt mir nur zu sagen, wenn die Tür jetzt aufgeht vom Aufzug, wo geht's für dich jetzt weiter?
Ich gehe jetzt gleich hoffentlich hier in Münster wieder eine Runde um den Asi spazieren, damit wir haben ja gesagt, ins Handeln kommt, mein düsteres Herbstgefühl heute noch eine sonnigere Wendung kriegt.
Sehr schön, dann hoffen wir, dass die Sonne auch scheint.
Ja, noch nicht. Sie muss dann gleich hier hinter dem Zoo am Aasee hervorkommen. Raul, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt.
Bleib mir gesund und gewogen, ich habe auch ganz viel aufgeschrieben. Wir hören uns und sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr.
Sehr gerne, schön, dass du da warst.
Tschüss, du Lieber, bis dann.
Mach's gut. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.